These performance projects position the body as a kind of evolutionary architecture for operation and awareness in the world. In other words, here we have the biological architecture of the body, and when you add technology to it, you can extend its operational capabilities. So the body is not seen as a site for the psyche, nor for social inscription, but rather the body is seen as a structure, not as an object of desire, but possibly an object for redesigning.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 174 und mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße euch alle im Jahre 2011, kleine Pause gegeben, Weihnachten, der Kongress, all das, zieht immer so seine Opfer nach sich, aber vor allem war es auch für mich mal wieder eine gute Pause, um mal wieder ein bisschen darüber nachzudenken, wohin man denn eigentlich hinmarschieren möchte und wozu das alles gut ist. Das steht bei CAE nicht generell in Frage, aber man muss sich von Zeit zu Zeit auch mal wieder justieren und sich auch vor allem mal selber fragen, welche Themen man eigentlich mehr in den Fokus nehmen möchte und was vielleicht nicht ganz so wichtig ist, was gut funktioniert hat oder was nicht so gut funktioniert hat. Und was auch immer hier ein Aspekt war und ist, ist eben auch das Zusammenspiel von Technik und Gesellschaft. Nicht ohne Grund ist der Untertitel dieser Sendung Technik, Kultur und Gesellschaft. Und deswegen habe ich mir jetzt zum Start auch mal ein Thema rausgesucht, zum Start dieses Jahres, was vielleicht diese ganzen drei Dinge ganz wunderbar zusammenbringt, Technik, Kultur, Gesellschaft. Es soll gehen um Kunst und Technik oder auch Medienkunst, was da jetzt die richtige Bezeichnung wofür ist, das denke ich, könnte sich hier im Gespräch ergeben. Und ja, als Gast dazu habe ich geladen Steven Kovacs, hallo.
Ja, schönen guten Tag, Tim. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Steven, wir kennen uns jetzt hier so eine Weile. Du bist, ich weiß nicht, seit wann bist du eigentlich in Berlin konkret?
Naja, die 90er Jahre und jetzt seit 5 Jahren etwa wieder.
Und zwischendurch warst du woanders?
New York und Rotterdam.
Ah, okay. You've traveled the world.
Na, man lebt, man sieht hier und da.
Okay. Und ganz konkret, der Anlass, dass du wieder nach Berlin gekommen bist, war die Transmediale.
Genau.
Die ja seit einiger Zeit eine vergleichsweise etablierte Kunstkonferenz, ich weiß nicht, was die richtige Bezeichnung, was würdest du sagen?
Also man kann ruhig dieses Ding als Festival nennen. Mhm. Das ist wirklich eigentlich das beste Bezeichnung. Das ist eine von den einfacheren Definitionen vielleicht.
Mhm. Die es ja auch wirklich schon eine ganze Weile gibt. Da bist du jetzt der Leiter, Kurator, ich weiß nicht genau, was ist so die offizielle Bezeichnung eigentlich?
Es ist eigentlich künstlerische Leiter. Mhm. Die City mag gern die künstlerische Leiter als Kurator benennen, aber das ist schon etwas anderes. Ja.
Kuratoren sind dann eigentlich die, die dann quasi im Team mithelfen, die Veranstaltung dann auch mit entsprechenden Werken zu bestücken.
Ja, die bauen das Programm und natürlich als künstlerische Leiter hat man auch kuratorische Aufgaben, aber ich bezeichne mich selbst eigentlich in meinem alltäglichen Leben auch nicht als Kurator. Das ist auch so eine bestimmte Berufsbezeichnung irgendwie, mhm. Und zu dem ich mich nicht so richtig hundertprozentig identifiziere.
Womit identifizierst du dich denn?
Na, eher als Architekt.
Als Architekt. Ist das so dein Ursprung?
Genau, das ist mein Ausbildung oder Bildung. Aber das Architektentum lässt viele unterschiedliche Sachen auf, unter denen man auch ganz ruhig sowas wie entweder Creative Director von bestimmten Sachen sein kann oder künstlerischer Leiter von einem Festival und solche Sachen.
Ich kenne so viele Architekten, die alle keine Architekten sind. Das scheint auch so ein Generalberuf zu sein, der so einen ganz breiten Einstieg in diese Gesellschaft ermöglicht.
Naja, ich meine, vielleicht musst du ein bisschen zwischen, Gebäudeingenieur und Architekten unterscheiden. Ich meine, das ist auch wieder so ein bisschen so eine deutsche oder vielleicht eine sehr europäische Sache, dass man wird auch nicht Architekt eigentlich hier oder in seltenen Fall, sondern man wird Ingenieur. Und ich habe Architektur studiert und ich bin auch Architekt sozusagen von Beruf und nicht Ingenieur.
Mhm.
Also.
Das heißt, du unterscheidest oder auch das Studium in anderen Ländern unterscheidet da anders, als das in Deutschland getan wird?
Zum Beispiel.
Ah, und was ist man dann, wenn man Architekt und nicht Ingenieur ist? Dann hat man sozusagen kriegt man erlernt einen Blick für das große Ganze und die Fähigkeit der Durchsetzung im Kleinen?
Es ist natürlich verschieden, aber zumindest in Kanada, ich nehme an, dass es auch in Deutschland ähnlich ist, Architekten und Ingenieure arbeiten zusammen, wenn es geht um ein Gebäude zu bauen. Und die Ingenieure haben halt einfach ein anderes Grundwissen, ein anderes Ziel, ein anderes Vokabular an Methodologien und auch Verantwortungen, die die Architekt nicht unbedingt hat und umgekehrt.
Wo hast du das studiert? Also du kommst ursprünglich aus Kanada.
Genau.
Aus wo?
Aus Ottawa.
Aus Ottawa.
Genau.
Und da warst du dann eine Weile und bist dann aber irgendwann geflohen.
Ja, man könnte fast fliehen sagen, obwohl damals hatte ich nicht so den Eindruck, dass ich davon geflohen bin, sondern eigentlich nach Deutschland gekommen, um in den ganz interessanten Moment der Wiedervereinigung ein Projekt zu machen. Die eine sehr.
Also genau 1990 bist du dann
gekommen.
Ja. So einen besseren Zeitpunkt hätte man sich ja kaum aussuchen
können.
Ja.
Und das ging um so ein Projekt zu machen für vielleicht 9 oder 10 Monate. Aber da war ja halt einfach so viel los, dass aus diesen 9 oder 10 Monate wurde 10 Jahre.
Ja.
Und dann fängt man halt an unterschiedlichsten Dingen.
10 Jahre. Warum? Also ich meine, was hat dich dazu bewogen, zu verlängern?
Wahrscheinlich, das war halt einfach der Situation, in dem diese transformierenden Land damals sich befand, in dem nicht Festes war. Vor allem, ich habe in Dessau gearbeitet, also nicht in Berlin und vor allem nicht in West-Berlin oder so.
Also im Bauhaus?
Nein, also das war mit und über das Bauhaus, aber 1990 war das Bauhaus als Organisation, als Institution nicht gerade stark definiert. Also das gehörte zu dieser allgemeinen Undefinition in sich.
Ja.
Das Bauhaus existierte als Organisation in dessen jetzigen Form mehr oder weniger seit 1986. Und das hat sehr viele unterschiedliche Dinge durch die Wendezeit gemacht und ich war da drin mit, aber es war nicht so, dass ich bin zum Bauhaus gekommen, sondern ich bin zu Dessau gekommen, als Stadt, die in sich als Modell der Transformation, also als Beispiel der gesamte urbane, soziale, kulturelle Transformation diente. Wir wollten das als eine Art Labor benutzen und schon von sehr architektonischen und urbanistischen Sicht. Aber dazu gehört auch die Medien, dazu gehören Kunst, wie man auch so elektronischen Medien nutzt, wahrnimmt, sendet und so weiter. Und da kommt man zu so einer Situation und man denkt von der Ferne, so aus Kanada, das ist ja alles organisiert und die wissen, also die Leute, die uns empfangen, also ich bin mit einem anderen Freund, einem anderen Architekt, Kollege gegangen, ist alles ja organisiert und es gibt ja Geld auch, das Ding zu machen und so weiter. Und kommt man an und es ist schon so ein bisschen anders, denn in der Realität, wo man nicht so richtig weiß, wo es alles lang geht und gerade dann könnte man auch keine Aufenthaltserlaubnis oder Arbeitserlaubnis beantragen als Kanadier in der noch DDR, noch nicht über wiedervereinigten Deutschland.
Also du warst ja gar nicht in Deutschland, sondern sozusagen in der DDR noch.
Ja, es war so ein komischer Zwischenmoment. Und natürlich, man hätte nach ein paar Monaten dann wieder weggehen, aber eigentlich letztendlich, als wir angekommen sind, das hat ein ganzes Jahr gedauert, on-site, bevor wir das Projekt, zu dem wir gekommen sind, überhaupt anzufangen wäre. Also
was war das dann für ein Projekt konkret? Also ich meine, also,
das Ding hieß damals das Experimental Studio Dessau North, also Experimental Studio Dessau Nord, und befasste sich halt mit diesem ganz spezifischen Stadtteil von Dessau, Dessau Nord, weil es gab halt schon urbanistische Regenerationsprojekte, die um Dessau Nord ging, direkt in der Wendezeit angefangen. Das ist ein sehr interessanter Teil von dieser Stadt, wo sehr viele unterschiedliche Strukturen zusammenkommen, also unterschiedliche soziale, aber auch urbanistische Strukturen. Und es ging darum, mit Studenten, also zuerst mit Studenten aus Ost- und Westdeutschland, hauptsächlich Architekturstudenten, diese Stadtteil zu untersuchen, also mit denen zu beschäftigen, Sachen dafür und mit diesem Stadtteil zu entwerfen, aber auch direkt mit den Substanz auch zu bauen, also nicht in ein Klassenzimmer irgendwie zu arbeiten, sondern wirklich direkt in diesen Stadtteil. Und das hätte so zwei- oder dreimal passieren soll, also dreimonatige Art von so Zusatzstudiums zusammen mit einigen Universitäten, so als Partner. Aber wie gesagt, das war ja alles sehr, 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 ich will nicht sagen chaotisch, aber einfach unklar, so wirklich, was alles so ist. Also auch von Behörden bis zum Bauhaus, bis zu Einzelpersonen, bis zu der Stadtteil in sich. Also das war einerseits ein bisschen so ein Free-for-all. Man könnte machen alles, was man wollte. Und gleichzeitig von administrativer, bürokratischen Staatsebene passiert ja auch nichts. Und da war ja auch nicht das Geld, um sozusagen richtige Leute da einzuladen, wirklich was zu machen. So, es hat so dieses Jahr einfach gedauert, um das Projekt in sich dann wirklich zu definieren. Und in diesem Jahr wurde das auch viel interdisziplinärer. Also es war dann, als wir das dann letztendlich ausgeschrieben haben für den Teilnehmern, war das nicht mehr spezifisch für Architekten oder Urbanisten, und es war auch nicht mehr für Deutsch, sondern international. Weil die Thema, die Interesse und die Herausforderungen waren viel breiter und viel interessanter, als das in so einem kleinen Kreis zu belassen. Und so kam auch das Bauhaus mehr und mehr auch ins Spiel. Also es war schon so eine Art Projekt des Bauhauses, aber das Bauhaus hat auch kein Geld so wirklich für sowas. Und das jetzige Bauhaus-Kolleg, die es gibt, ist vielleicht so, man könnte fast sagen, ist so ein professioneller, akademischere Fassung von dieses Studio, die wir damals Anfang der 90er da gemacht haben.
Das heißt, du bist auf Deutschland gestoßen, eigentlich so im Zeitpunkt des totalen Umbruchs, der totaler kaum sein könnte, insbesondere wenn man dann auch direkt im Osten ist und dann vielleicht auch noch nicht mal nach Berlin, sondern sozusagen auch nochmal so ein Ort, der wahrscheinlich auch erstmal ein paar Jahre brauchte, um sich überhaupt anzudocken. In Berlin ging ja immer alles sehr schnell, ganz klar, andere Voraussetzungen. Das heißt, spielte das Wort Kunst zu dem Zeitpunkt eigentlich schon irgendeine Rolle in deinem Leben?
Relativ wenig. In einer gewissen Weise ja. Vor allem im Kontext von Kunstgeschichte und dessen Anknüpfung zur Architektur. Aber nicht unbedingt sowas wie, was man sagen würde, Medienkunst oder sowas wäre. Das Ding ist, und das ist halt, wo diese, vielleicht so diese Problematik der Architektur oder des Architekturstudiums dazu kommt, ist, dass für mich waren diese Sachen schon miteinander sehr stark verwoben. Also sowas wie eine medialisiert oder Medienraum in sich und wie man damit also wahrnehmungsmäßig auch auseinandersetzt, bis hin zur der tatsächliche Struktur oder Bauen von so Räume für das Lebens. Also das waren so Sachen, die für mich sehr intim miteinander geknüpft waren. Und da gibt es sozusagen bestimmte soziale und politische Prozesse, die diese zwei Dinge miteinander verbinden. Und so, was mich dann auch interessiert hat und fasziniert hat in diese Transformationsprozess, war auch der gewisse kulturelle, vielleicht abstraktere Auseinandersetzung in künstlerische Wege mit so einer undefinierte Transformationsprozess umzugehen. So, ich bin nicht in das Projekt reingekommen von zum Beispiel der Sicht der Ingenieur oder des Baumeisters. Also es ging nicht darum, um jetzt neue Häuser in Dessau Nord zu bauen, aus meiner Perspektive, sondern es ging darum, den Kontext wahrzunehmen und daraus neue Bilder der Möglichkeiten zu erdenken, eventuell auch zu entwerfen. Also wie versteht man sozusagen, dass das Welt anders, wenn das Welt komplett auf den Kopf gestellt worden ist? Und das war sozusagen eine von den Dingen, die mich interessiert hat. Also wenn alles komplett anders ist plötzlich, wie gehst du halt im Prinzip überhaupt damit um? Ja, das ist natürlich auch personenbasiert, aber natürlich auch auf Gesellschaft.
Ist das so deine Kurzdefinition von Kunst, dass man irgendwie alles auf den Kopf stellt und schaut, was dann passiert?
Das könnte bestimmt damit zu tun haben. Also das ist auf jeden Fall wichtig innerhalb dieses Begriff, dieser russischen Begriff von Ostranenie, die ich dann gleich als Titel genommen habe für das erste damals noch Videofestival, die ich in Dessau am Bauhaus gemacht habe, benutzt.
Ostranenia.
Genau, also das hat dieses schöne Wort Ost da drin, aber das ist ein Begriff der russischen Formalisten Viktor Shklovsky aus 1916. Und das bedeutete im Kontext der Literaturwissenschaft, das ist ein bisschen so wie ein Verfremdungsbegriff, aber Verfremdung ist nicht das richtige Wort, sondern es hat damit zu tun, wie der Kunst als Prozess unsere Wahrnehmung oder Verstand der Welt zerrt oder verändert. So, also es ist sehr prozessbasiert und wie der Kunst auch Zeit auch entzerrt, so man sozusagen die Sachen in einer anderen Art und Weise verstehen kann. Und der Tatsache, dass ich bin ja fast sozusagen so reingefallen als Kanadier in diese komische Situation in Ostdeutschland, zusammen mit meinem Kollegen Ian Johnston, mit dem ich auch studiert habe. Wir waren in Dessau selten mit unseren Namen benannt, sondern sozusagen die Kanadier. Wir waren weder Ossis noch Wessis. Und wir waren schon dadurch auch sehr irgendwie sensibilisiert zu dieser Problematik zwischen Ost und West. Und sozusagen aus Westen kommend war das, was im Osten passiert ist, schon sehr interessant, sehr faszinierend. Aber natürlich für die Leute, die aus dem Osten, sogenannten Osten waren, war natürlich alles komplett anders. Egal, ob man für den System war oder gegen System, es war völlig egal. Also die Tatsache, alles war ganz anders. Und im Westen war das war halt nur so eine Art minor inconvenience, könnte man sagen. Und diese unglaubliche Szenario zwischen minor inconvenience und komplette 100%ige Umkehrung von Lebensumständen ist auch eine Art Materie, mit dem wir damals gearbeitet haben.
Also sozusagen, du siehst so diese Entfremdung, der sich alle Leute im Osten durch die Umstände des Umbruchs einfach automatisch ausgesetzt sahen, ist quasi der Idealzustand, den der Künstler herstellen kann, indem er sein Publikum so verwirrt oder so in eine andere Situation bringt, dass eben der Blick auf das Normale überhaupt erst wieder frei wird und man anfängt darüber nachzudenken, was man sonst immer als gegeben ansieht.
Also es bietet auf jeden Fall viel Stoff, aber nicht unbedingt in der Sinn, dass man muss das aufnehmen und sagen, okay, hier die Transformation in sich ist Materia, nur weil es gibt halt diese Zustand der Umkehrung und so weiter. Aber es bietet halt einen Kontext, in dem es war sehr interessant, bestimmte Prozesse zu beobachten waren. Und es war sehr interessant und notwendig, auch mit einem gewissen abstrahierenden Gedanken da reinzugehen, um sozusagen Dingen zu brechen. Weil es war auch nicht klar, was morgen kommt. Es war nicht klar, warum werden Wohnungen damals im Osten nur mauve gestrichen. Warum musste den Ostklo mit dem Westklo ausgetauscht werden, weil die genau dasselbe sind und vielleicht sogar von derselben Fabrik kommen.
Oder die Ampeln.
Genau. Und so, dass da war schon in sich fast so eine Art, fast so dadaistischen Gesellschaftsgedanken drin, ohne dass man das wirklich wüsste. Das führte dazu, dass innerhalb diesen Projektes, dieses Seminars, da gab es auch, also wir hatten Teilnehmer, die zum Teil aus Russland gekommen sind, zum Teil aus USA. Und das in 1991 war noch relativ ungewöhnlich.
Hm. Und vor allem an dem Ort.
Vor allem in dem Ort, genau. Hm. Und es gab einen Tag so ein bisschen so ein kleine Auseinandersetzung zwischen zwei von den Teilnehmerinnen, eine aus Russland, eine aus Kanada, wo die halt über Fernsehkultur geredet haben. Und diese bestimmte Codes, die man kennt als Kind aus Fernsehen, also Sesame Street, Sesamstraße und so solche Sachen, Sitcoms, die man in Nordamerika kennt und jeder guckt dasselbe Ding. Also man kann so Begriffe aus diverse Serien nehmen und das ist Teil der kulturelle Code. Und in Russland natürlich ganz anders. Und wo der eine ist eine sehr politisierten Art von Code, also so haben wir das verstanden, so aus Krasnojarsk ist Fernsehen was ganz anderes als Fernsehen in Toronto oder so. Und da ist die Frage aufgetaucht, ist das Fernsehen in sich so eine politisierende Medium? Muss das so genutzt werden oder ist es reine Entertainment? Also wozu dient den Charakter von dieser Sache? Und wir dachten, wir werden halt 10, 12 eigentlich Filmemacher aus Ost- und Mitteleuropa einzuladen, um über deren Erfahrungen über diese Wendezeiten zu sprechen. Also 88 bis 91, so diese Periode. Also wie in deren Arbeit die Art, wie die zum Beispiel Bild aufnehmen, warum die bestimmte Bilder aufnehmen, geändert haben oder überhaupt, ob die geändert haben. Um diese Vokabulär so ein bisschen so aufzuspüren. Und dieser Gedanke, dieses kleine Seminar mit den 10, 12 Filmemachers aus Ost- und Mitteleuropa, hat sich sehr, sehr, sehr schnell explodiert im Prinzip zu einer großen Festival. Und das ist dann, wo wir sehr schnell und ich auch sehr schnell und viel mehr mit der Kunst, was in dem Kontext, in dem Moment so Medienkunst auch bekannt war, benannt war, mit dem ich so auseinandergesetzt habe. Und da ging es dann darum, in alle möglichen Formen der Auseinandersetzung mit elektronischen Medien zu sehen, wie dieser Prozess des Wandels im künstlerischen Kontext benutzt worden ist. Also in diese sozialen und kulturellen und politischen Umbruch, was spielte auch so eine Rolle, also von Kunst da drin, war das eine Selbstverständlichkeit. Also gab es so eine neue Art von kritische Vokabulär, die daraus entstanden ist. War das so, dass die Künstler, die mit elektronischen Medien oft in den Untergrund gearbeitet haben in den 80er Jahren, die jetzt sozusagen so auf den Surface gekommen sind und da erstmal offen gearbeitet haben, führt es dazu, dass die Filmemachers dann selber eher in die Untergrund gegangen sind. Also gab es sozusagen so eine Umkehrung, also solche Sachen. Das waren so die Fragen, die da aufgetauchten. Und das war sozusagen Grundlage für diese erste Ostranienje-Festivals.
So habt ihr das dann genannt?
So haben wir das genannt. Das war so der Titel des Festivals.
Verstehe.
Und
läuft das noch? Gibt es das noch in irgendeiner Form?
Nee, das habe ich auch beendet in 99, weil ich wollte nicht irgendwie so eine Festivalgedanke über diese Situation in die Perpetuität fortsetzen. Und der Sinn dahinter war sehr, also mit diesem Transformationsprozess, wie gesagt, in Ost- und Mitteleuropa umzugehen. Und nach 10 Jahren wollte ich nicht dieses Ost-West-Ding mehr drucken, weil es war immer noch sehr, obwohl das nicht wirklich der Sinn der Sache ist, denn trotzdem irgendwann mal fängt das an zu sein, das ist ja, das ist Ost und das ist West. Und ja, wie definiert man Ost und West? Und ich wollte überhaupt nicht Ost und West definieren, sondern eigentlich umgekehrt. Ich wollte zumindest am Anfang bei dem ersten Festival eine große internationale Plattform, vor allem im Westen oder im westlichen Kontext geben, für eine große Bandbreite von Künstlern, die man nicht kennt. Und sozusagen im Prinzip Europa mehr oder weniger eher zusammenbringen. Also statt sozusagen das zu sagen, ja, das ist Ostkunst und das ist Westkunst.
Ja, um vielleicht deine persönliche Geschichte da auch nochmal kurz zum Abschluss zu bringen. Also das war jetzt sozusagen eine sehr wichtige, sehr, sehr prägende Zeit. Du bist hergekommen, bist auf diesen wilden Osten gestoßen. Das ganze Projekt hat sich quasi selbst transformiert, nicht? Hatte irgendwie mal irgendein Ziel, von dem wahrscheinlich am Ende wenig übrig geblieben ist, aber es ist dann was Neues entstanden, eben in Form dieses Festivals, was sich dann eben auch genau mit dieser Disruption selbst auseinandergesetzt hat und dabei auch sehr international war. Ich denke mal, das dürfte dann auch so ein bisschen die Grundlage für deine Berufung hier für die Transmediale gelegt haben. Dann bist du wieder nach Kanada, also beziehungsweise, was hattest du, nach New York und Rotterdam gegangen und dann eben jetzt wieder zurück nach Berlin. Da hast ja schon recht viel Zeit hier verbracht. Jetzt vielleicht nochmal kurz zur Transmediale. Auch die Transmediale ist ja durch allerlei Verwandlungen gegangen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das mal als Videofest gestartet, parallel eben oder explizit angedockt an die Berlinale.
Genau, die erste
war noch sehr klein am Anfang und hat sich vor allem eben mit diesem visuellen, eben diesem Filmemachen oder diesem damals ja noch relativ neuen, also neu im Sinne von neu, das erste Mal, es wurde, also Kameras wurden billiger, selber Filme machen war möglich und diese neu aufflammende Filmkunst oder Videokunst, die sich daraus, also explizit sozusagen Videokunst als Gegensatz zur Filmkunst, das war dann sozusagen die Idee, dieses Festival zu starten. Wie kam es, dass sich das dann zu einer Transmediale entwickelt hat? Und was, es steckt in dem Namen Transmediale drin, was in dem Ursprung noch nicht angelegt war? Ja.
Also das ist richtig, dass das allererste transmediale Ding war dieses Offshoot der Berlinale. Das war sogar der 18. Forum der jungen internationalen Filmes oder so in 88. Und es kann sein, dass die Zeitzeugen das anders benennen, aber wenn man es von außen betrachtet, das sieht ein bisschen so wie der Forum für den Misfits. Also die
Troublemakers.
Ja, so ein bisschen so die Künstler, die Videomacher, die Filmemacher, die nicht so in diese formellere Struktur der Berlinale reinpassen, aber für den mussten wir auch irgendwas machen.
Ja.
So. Und das.
Die ohne Zelluloid.
Ja, aber da war auch Film dabei. Aber klar, es ging halt um ein anderes Verständnis von ja, den diversen Medien, mit dem da mehr und mehr gearbeitet wird. Und ich nehme an, dass, ich meine, es war eine sehr West-Berliner Geschichte, die dann natürlich sehr stark von der Wende und die Wiedervereinigung dann auch in sich aufgenommen hat, wo denn vielleicht ein bisschen wie Ostranienje, die wir zur selben Zeit dann halt in Dessau gemacht haben, wo diese Problematik der soziale und politische Transformationsprozess natürlich in den Medien auch in den Künsten auch sehr stark wieder gespiegelt hat. Und wo halt die Rolle von Technologie in diese ganze Gefüge dann auch wichtiger wurde. So, das hat diese Verbindung Kultur, Gesellschaft, Technologie, die vielleicht aus diese quasi alternative Videosachen hat sich sozusagen herauskristallisiert aus dem Kontext. Und dann, wenn man damit natürlich anfängt zu arbeiten, dann kommt dann die Auseinandersetzung mit Computers, das anfängenden World Wide Webs, auch als künstlerische Momenten und Orte, wo natürlich diese sehr, sehr enge Definition von Video oder Videokunst nicht mehr gegeben war. Und dass die, klar, das wurde eine transmediale Pursuit, so dass in 97 erst, also 9 Jahre nach dem ersten Video fast, hieß das Ding Transmedia Festival. Und am nächsten Jahr, in 98, wurde das die Transmediale als Festival.
Und das ist es jetzt auch immer noch.
Und bleibt so heißt das immer noch.
Du hast es jetzt, also wir befinden uns jetzt in der Woche vor der nächsten und deiner voraussichtlich letzten Transmediale, also letzte als Leiter zumindest. Dann hast du 3 Transmediale?
4.
4 gemacht. Ja. Wenn man jetzt auch mal, ich will jetzt nicht nur über die Transmediale reden, aber sicherlich kann man daran auch einiges festmachen. Man hat ja dann als Leiter natürlich eine Menge zu tun mit Künstlern, mit Projekten. Man muss sich darüber Gedanken machen auch, was man überhaupt aussagen will. Und ich denke, das ist ja immer so ein generelles Problem bei Kunst. Und da ist es bei der Medienkunst nicht sehr viel anders. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass dir auch sehr viel daran gelegen war, schon in der im Titel, also im Untertitel, so gewisse Botschaften mit hinein zu kodieren. Ich meine, das macht man halt so, wenn man eine Konferenz macht, aber das ist natürlich jetzt in diesem Kunstding auch nochmal besonders wichtig, wie ich finde. Was waren so die Titel der letzten Jahre? Kriegst du noch alle zusammen?
Ja, ja. Conspire, dann gab es Deep North, dann gab es Futurity Now. Und jetzt haben wir Response Ability.
Mhm.
Alle relativ englischsprachigen
Titel. Naja, da steckt sozusagen dann auch deine Hand mit drin. Ne?
Ja, die waren auch davor eher Englischtiteln, aber die sind manchmal einfach schwer auch zu in anderen Sprachen, nicht nur Deutsch, aber da ist gewisse Wortspiel auch manchmal auch dabei.
Na klar.
Mehrdeutigkeit, sehr wichtig.
Ja, die Mehrdeutigkeit. Das haben wir ja auch beim Chaos Communication Kongress halt mit das Prinzip der Mehrdeutigkeit da auch sehr hoch.
Ja, auf alle Fälle.
Und da gelingt es auch nicht immer, was Gutes zu finden, was auch im deutschen und englischen Sprachraum im gleichen Maße abbildbar ist. Jetzt gibt es diesen Begriff Medienkunst. Okay, ich meine, du hast ja jetzt schon, man sieht an dieser Transmediale Video quasi so als das erste typisch künstlerische Technologie, also so Filme machen, das war schon immer auch irgendwie Kunst. Bilder schaffen, Geschichten erzählen, das gehört irgendwie dazu. Mit der Popularisierung dieser Technologien merkt man ja, geht dann auch immer ein entsprechender Schub in so eine Kunstszene hinein. Das war dann eben mit dem Aufkommen des Internets nicht sehr viel anders. Es gab früh dann auch schon so Pioniere der Netzkunst, die aber für mein Dafürhalten immer noch im Wesentlichen damit beschäftigt waren, überhaupt erstmal zu definieren, was denn das vielleicht überhaupt sein könnte. Ja, also man hat den Begriff erstmal vorangeschoben und gesagt, sowas müsste es wohl geben. Und jetzt denken wir mal drüber nach, was es vielleicht ist. So, und dann fühlt sich das irgendwie so langsam von selbst. So eine self-fulfilling prophecy vielleicht an der Stelle auch. Mittlerweile haben wir es aber ja nahezu mit einer Demokratisierung dieser Technologien zu tun in einem Maße, wo eigentlich fast überhaupt nichts mehr teuer und unerschwinglich und unerreichbar ist und dazu natürlich auch noch mit einer Vernetzung und einer Rekombinierbarkeit von allem. Wie hat sich das ausgewirkt? oder vielleicht gehen wir auch nochmal so einen Schritt zurück. Wann ging es denn überhaupt los? Also seit wann gibt es überhaupt etwas, was man Medienkunst nennen könnte? Also wann begann Technik und Kunst einen gemeinsamen Weg zu gehen?
Na, ich meine, das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Fragen.
Also ja, ich weiß.
Die eine Frage ist, wann nannte sich dieses Kunst Medienkunst? Also sich selbst, also wenn definierte so den Künstler, die mit diesem Zeug zu tun hat, als Medienkünstler. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ich würde vermuten, dass das wahrscheinlich um den 50er, 60er Jahre, vielleicht um Nan June Paik, war sozusagen, dass der Medienkünstler in diesem Sinn geboren ist. Aber wenn natürlich, wie lange arbeiten Künstler mit Technologie zusammen, das ist, da kann man so von Tausende von Jahren reden. Und wenn man einen Vortrag von Siegfried Zielinski anhört, die sozusagen Medienarchäologie unter anderem forscht, der fängt bestimmt mindestens vor 500, wenn nicht an 1000 Jahre davor. Für mich persönlich hat das sehr viel, oder diese Art von sogenannter Medienkunst, ich muss sagen auch, das ist nicht besonders ein Begriff, die ich sehr oft nutze. Also ich weiß selber nicht so wirklich, was damit gemeint ist. Es ist so eine Schubladisierung von irgendwas. Ich bin in Kunst interessiert, ich bin Technologie interessiert und ich bin in einer künstlerischen Auseinandersetzung zwischen diese Sachen interessiert und was daraus entsteht. Und was mich besonders auch im Kontext von Transmediale und auch diese anderen Sachen, die wir damals mit Ostrenini gemacht haben, ist die Auseinandersetzung mit einer Art von elektronischen Medien oder Medium, die halt auf den Fluss von Ionen beeinflusst ist. Und deswegen kann es auch nicht Film in sich sein, weil Film ist einfach ein Stück Plastik, durch den man schauen kann. Aber ich bin interessiert in das elektromagnetische Band und so diese Materie von Ionen, die sozusagen eine gewisse Kommunikation hervorgeben. Ob das Ton ist oder ein visuelles Bild, was das auch für visuelle Texturen hat und warum man das in bestimmten Art und Weisen benutzt, um bestimmten Sachen zu erzielen. Weil natürlich die Reproduzierbarkeit von elektronischen Medien ist natürlich etwas anderes als Film. Das war auch eine interessante, sag mal, grundsätzlicher Unterschied auch in den damaligen Ostblock, wenn man davon reden darf, das alte Ost- und Mitteleuropa Trennung, wo Film seit lange eine wichtige Tradition hat, die auch eine gewisse politische Tradition in der Kunst ab einer bestimmten Zeit hat und der Gefährlichkeit an der anderen Seite von Sendemedien. Also wie man halt sozusagen Menschen durch elektronischen Sende beeinflussen oder manipulieren kann. So, das gab es einen grundsätzlichen Unterschied in der Startlöcher sozusagen von Künstler, die entscheidet, ja, ich werde Filmemacher sein, weil ich will eine bestimmte Geschichte erzählen, ich will eine bestimmte Ästhetik haben oder ich will mit bestimmten Arten von Bildern experimentieren. Oder einer, der sagt, ja, nein, ich brauche diese Technologie, um meine kreative Message zu geben, weil das hat auch einfach einen anderen Kontext, einen anderen Ziel, ein anderes Publikum. Und da arbeite ich auch mit ganz anderer Materie, auch wenn die beiden letztendlich Bilder produzieren. Aber die Bilder sind auch sehr unterschiedlich. Dieser Unterschied gibt es ja nicht mehr so richtig, auch in dem Art, einfach wie die Konvergenz der Technologien sind. Also Filmemacher arbeiten im Prinzip mit Video und Videokünstler oder Videomachers arbeiten sogar manchmal mit Film. Also das ist die Art, wie die Sachen produziert werden. Letztendlich, das hat sich ziemlich zueinander verschmolzen. Aber das ist etwas, was seit vielleicht 15 Jahren oder so gibt. Und so mein Einstieg in diese Welt und das, was auch so Transmediale auch sehr geprägt hat, ist ja eher diese nicht filmische, technologische Blick, obwohl wir auch manchmal auch Filme zeigen, wenn Inhalten also mit dem Thematik zu tun hat. Und es gibt es auch heute und das ist auch manchmal sehr interessant. Wir wollten eigentlich letztes Jahr mit die Berlinale auch so ein Programm zusammen machen, in dem wir beide dieselbe Kunstwerke zeigen. Mhm. Aber eine kommt aus dem filmischen Kontext und Peripherie von der Berlinale und den, die wir als Transmediale zeigen, kommt aus diesem elektronischen, technologischen Kontext. Es könnte genau dasselbe Kunstwerk sein und es gibt viele Künstler, die halt ganz bequem sind, in die Berlinale zu sein, also vielleicht nicht in dem großen Filmprogramm, aber in Forum Expanded oder so. Und auch in die Transmediale. Aber die werden natürlich dort anders gesehen und anders kontextualisiert. Diese Begriff dann halt von Medienkunst wird dann sozusagen dadurch so fuzzy, ne? Weil was für eine,
schwer greifbar.
Ja, also von was für eine Medien redet man? Also redet man da von Journalismus sozusagen, dass die Medien oder kann auch das Medien oder das Medium auch der Emulsion von Film sein? In welcher Tradition steckt man sich da rein? Weil ich meine, Nam June Paik hat auch mit Film als Materie gearbeitet, aber seine künstlerische Ausdruck hat sehr viel mit der Übertragung und der Sendefähigkeit von bestimmten Bildern zu tun. Und deshalb für mich auch, was ich meinte, so am Anfang zum Beispiel die Telefonbilder von den damals Bauhausmeister und Künstler Laszlo Moholy-Nagy sind auch für mich eine der besten, heutzutage immer noch eine der besten quasi Medienkunstwerke. Es ist eigentlich eher so eine Art Telekommunikationskunst, die er hat, indem er die damalige neueste Technologie von Telefon benutzt hat.
Also damals, wir reden von den 20er Jahren.
Genau, 1926. Mhm. Super einfaches Projekt. Der hat einfach zwei Stück Papiere, in dem ein Raster war, so ein ganz normale,
so Millimeterpapier.
Genau, Millimeterpapier, so nennt man das auf Deutsch. in dem eine Codierung war, die er halt zu einem Schildmacher geschickt hat. Und der hat per Telefon die Codierung zu dem einzelnen Quadrate gegeben, also welche Farbe soll in welche Quadrat reingepinselt werden. Mhm. Der Malermeister hat kein Muster. Also normalerweise, wenn Max hat ein Bild für ein Schild, du kriegst schon so eine Zeichnung von dem Ding. Aber er hat das sozusagen per Telefon anhand einer reine alphanumerische Codierung übergeben.
Das heißt, er hat sozusagen ein Bild gerastert, ein genau, Bild gemalt genau. Oder ein Muster gemalt auf Millimeterpapier und das quasi in X und Y und in den Pixel zerlegt und dann einfach angerufen und über Telefon jeden einzelnen Pixel übertragen sozusagen.
Genau.
Pixel mit der Koordinate XY hat folgende Farbe.
Genau.
Und dann wurde das auf der anderen Seite entsprechend auch, also sozusagen das erste Fax.
Ja, so ein Telefonbild halt.
Ja, so ein Faxibile ja, über Telefon. Halt.
Und ich meine, so rein konzeptuell und was wir heute so tun mit Telekommunikation und so weiter, ist ja schon sehr stark so als Arbeit. Und damals war es so, dass das Bild, die entstanden worden ist, die sehr so sah aus ziemlich viel wie die anderen Bilder von Moholy-Nagy, die waren nicht so der großen Hammer, aber die Leute waren schon etwas schockiert von der Tatsache, dass es nicht von Moholy-Nagys Hand gepinselt war, sondern von so einem Maler. Und Moholy-Nagy verkaufte das oder zeigte das sozusagen als sein Werk. Ja, ich meine, es kann sein, dass es auch seine Sekretärin war, die den Code durchgegeben hat. Das ist völlig egal, ja. Also wer das gemacht hat.
Und das heißt, das ist das erste Mal, wo Kunst und Künstler so entkörpert, so voneinander getrennt wurden, wo so eine virtuelle Kommunikationsebene eingezogen wurde und man sich mit dem Gedanken erstmal anfreunden musste, dass das nicht unbedingt immer von Hand gemalt sein muss.
Genau, also das gehört alles dazu, aber es wird selten über diese Kunstwerk, was weiß ich, also Medienkunstwerk.
Alle gesagt, ja. Das ist doch keine Kunst.
Bestimmt. und das kann sein, dass der Schildermeister das auch einfach als ein Schild gesehen hat, weil das war auch in Mai, die waren auch in Mai gemacht, E-Mail gemacht, sozusagen. ja. Aber und das ist dann natürlich auch wieder diese Frage, kann jeder ein Künstler sein oder nicht? Nein, die Antwort ist nein. Moholy Nagy ist der Künstler, weil das ist ein konzeptuelles Verfahren, die er auch so als Kunst definiert. Also der machte das nicht aus der Notwendigkeit, irgendwie eine Schild produzieren zu müssen, sondern er hat einen ganz klaren künstlerischen, sagen wir mal, Auftrag.
Aber weißt du, wie viele Pixel das letzten Endes, also wie fein hat er das aufgelöst, dieses Schild?
Weiß ich nicht so genau.
Muss ja ewig gedauert haben, das zu übertragen.
Wenn man die Bilder sieht, die sind so ungefähr, ich glaube, so ungefähr so A4 Größe, vielleicht bis zu A3 so ungefähr. Und die sind halt die typische, so abstrakte, so quasi konstruktivistische Raumbilder von Moholy Nagy. Also das muss nicht unbedingt eine sehr, sehr, sehr feine Raster sein. Und ich nehme mal an, der hat, wahrscheinlich waren die ersten eher grober als die späteren, weil der hat mehrere von diesen Bildern produziert. Aber es ging halt da sehr einfach um dieses Konzept. Also mehr als das, was der endgültige
das überhaupt Bild gemacht ist. Zu haben, mal zu zeigen, was Sache ist. Mhm.
Ich meine, das ist zu einer Zeit, als das Bauhausgebäude war eben gerade ein Jahr alt und schon so eine Art Lehrstück der Moderne. Es war nicht gedacht, dass es ein sehr funktionales Gebäude sein soll, sondern ein Demonstrationsobjekt, wie bestimmte Technologien für den Bau funktionieren sollten, so richtig so High-Tech-Building. Und dieses Gebäude hat Telefone installiert gehabt. Also es kam sozusagen mit in den Kit. Also nicht nur Lichtschalter, sondern es gab so kleine Türchen in den Wand und da waren Telefone drin. Und und gerade, also genau in demselbe Art wie diese Künstler und Lehrer da mit fotografischen Prozessen experimentiert haben, die mit all diesen Dingen und auch diese Telefonzeugs experimentiert. Naja, auf jeden Fall, was daran, also neben der, sagen wir, der Kontextualisierung von künstlerischen Prozess, es gibt auch einfach der Neugier, mit Technologie auseinanderzusetzen. Also diese Geräte, die wir in unserem Alltag haben, die einfach auseinanderzunehmen und die zu anderen Zwecken zu bringen, als vielleicht das, wozu die ursprünglich gedacht waren. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Teil von dieser künstlerischen Auseinandersetzung mit Technologie, die vielleicht zu andere Deutungen vielleicht für die Technologie ziehen kann.
Na, da sind wir jetzt schon direkt bei der Hackerkultur gelandet, weil genau. Das, wie Wau immer so schön sagt, das atypische Benutzerverhalten an den Tag zu legen und die Dinge für ganz was anderes zu verwenden, als sie ursprünglich mal gedacht waren, das ist ja, steckt ja eben auch mit drin. Gibt ein, kennst du vielleicht auch den Text Hackers and Painters?
Den Text-Hackers?
Ja, Hackers and Painters. Nee. Der von Paul Graham, so einer der, wie soll ich sagen, so Hacker-Philosophen vielleicht auch, also selber auch ein sehr erfolgreicher Programmierer. der sehr viele schöne Essays schreibt, auch immer noch, immer wieder mal mit so ein paar interessanten Bildern kommt, der eben schon immer auch so diesen künstlerischen Aspekt des Hackertums stark betont hat. Und Hackers and Painters ist ein Buch von ihm, es gibt auch so ein kürzeres Essay, wo er im Prinzip auch so die Arbeit eines Programmierers überhaupt erstmal anders beschreibt und eben trennt von dieser rein ingenieursmäßigen Arbeit wieder, ja, so dass man da so Code produziert, sondern dass man eben eigentlich als Hacker auch sehr viel mehr arbeitet, eben wie ein Painter, eben wie ein Maler. Das heißt, man verbringt eben auch viel Zeit mit Denken und lässt die Dinge erstmal so zu sich kommen, um dann eben so dieses Bild zu bringen. Also auch da ist eben so dieser Technologe, der Hacker, der sozusagen voll in der Technologie steckt, auf einmal durch so einen Betrachtungswinkel vollständig eben in so einem künstlerischen Prozess wieder angesiedelt. Und ich denke, jeder, der auch selber programmiert, weiß jetzt auch genau, was damit gemeint ist, weil es ist nicht so eine reine mechanische Umsetzung von irgendeiner Idee, für die es dann eben so eine genaue Lösung gibt, sondern es ist einfach ein hochgeistiger, kreativer Prozess, der halt auch bei dem einen so und bei dem anderen so ausfällt. Ja, man kennt eben auch die unterschiedlichen Qualitätsstufen von Software, die sich eben auch in der Kreativität des Künstlers selbst eben letzten Endes auch neu definieren. Ja, diese Telefonbilder finde ich ja schon mal ist ja genial. Ich meine, das ist ja sozusagen dann wirklich der erste Schritt, wo man sagt, okay, ich male eigentlich ein Bild, aber seine eigentliche künstlerische Bedeutung bekommt es eben durch die Entstehungsweise. Hätte er es jetzt einfach nur so auf ein Blatt Papier gemalt, dann wäre es halt einfach so ein Bild seiner Zeit gewesen. Dadurch ist das. Jetzt hast du vorhin schon häufiger diesen Namen Jun Paik benannt, Amerikaner koreanischer Herkunft. Welche Rolle spielte der denn in dieser Entwicklung?
Ich habe Namen Jun Paik deswegen da reingeworfen, weil wir auch über diese Begrifflichkeiten gesprochen haben. Und man könnte sagen, dass Namen Jun Paik so viel mehr der klassische Künstler ist, was auch immer ein klassischer Künstler so sein mag, wo er die Gerätschaften von Technologie im Prinzip komplett losgelöst hat von dessen Funktion und in eine reine, abstrakte und künstlerische Art und Weise umgesetzt hat. Und das ist so, wo einer der ersten, die halt mit entweder elektronische Soundinstrumenten oder Fernsehern sozusagen in fast so skulpturale Art und Weisen gearbeitet hat. Man kann aber auch bestreiten, dass Nam June Paik denn wirklich ein Medienkünstler war, weil vielleicht, also es gibt ja ein Camp, in dem viel mehr politische und soziogesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Begriff auch kommt. Und deswegen sage ich das vielleicht mehr so klassische Künstler, weil der war auch ein Gallery Artist und der verkehrte mit seinem Werk sehr in eine damals übliche Kunstwelt, Kunstkontext, was ja völlig in Ordnung ist. Und das, was du meinst mit dem Hacker-Kultur, die auch eine sehr wichtige und sehr künstlerische Aspekte hat, das ist zum Beispiel nicht unbedingt etwas, was in so einem Gallery-Kontext ist. Und das ist, wo es anfängt, interessant zu sein, weil gerade das, was die Hackers machen und die das, wo sie selbst sagen, dass wir machen das in eine poetische Art und Weise oder sogar in künstlerische Art und Weise, ich glaube, da steckt ja das eigentliche Wesen der Medienkünste, die halt mit Technologie zu tun haben, weil gerade durch eine hacktivistische Auseinandersetzung mit Prozessen, also nicht nur die Technologien, aber auch die Prozessen innerhalb von Technologien. Damit entsteht halt im Prinzip neue Bilder. Und ich meine Bilder nicht unbedingt in so visueller Sinn, aber als Modelle und Kontexten, Vokabulären, Sprachen und so weiter. Und das ist vielleicht eine viel schärfere künstlerische Auseinandersetzung als die in dem Schutz der Galerie eine Kunstwerk entsteht. Obwohl es gibt natürlich Aktivist-Artists, die auch in dem Kunstgalerie-Kontext arbeiten. Also da ist natürlich viel Vermischung und eine Veranstaltung, ein Festival wie die Transmediale, der hat fast von Anfang an auch mit solchen Künstlern auseinandergesetzt. Da gab es ja noch nicht so richtig dieses Hack- oder Hacktivist-Begriff. Das ist auch etwas durch bestimmte Notwendigkeiten später gekommen ist. Aber ich glaube, in 1993 war auch der australische Künstler Stellark in Berlin bei der Transmediale. Und Stellark ist Künstler. Also der nennt sich Künstler. Man kann das nicht bestreiten. Und der macht fast nichts anderes, als seine Körper als eine Art technologisches Objekt sozusagen zu hacken und damit neue Körper zu bauen und Exoskeletons zu kreieren, die sozusagen sein Körper angreift oder mit dem Körper arbeitet, um das ein neues Wesen zu produzieren. Also das, was er tut, ohne der, was heutzutage wie als Hacktivist oder Hacking zu sehen ist, er macht das seit langem eigentlich in seiner Kunst, weil das ist halt einfach der Ausdrucksweise seine künstlerische Auseinandersetzung.
Er ist eigentlich so die Menschmaschine. So,
eine der ersten, ja. Ja, auf jeden Fall.
Ich war auch extrem beeindruckt, dass ich das erste Mal live gesehen habe. Da war ich noch etwas unvorbereitet auf diese Performance. Das war so die Zeit, wo er sich so vor allem durch Computer über MIDI ferngesteuert, seine Muskeln fernsteuern ließ und sich quasi von der Maschine und dann eben auch durch Einbindungen des frühen Internets, eben auch durch Fernwirkung quasi irgendwelchen Leuten hat Bewegungen vorschreiben lassen, die er dann nicht bewusst ausgeführt hat, sondern die sein Körper halt einfach getan hat und er konnte gar nichts dagegen tun, weil einfach nicht wahr, diese Kontakte auf seinen Muskeln klebten und die Ströme die Muskeln einfach zur Zuckung gezwungen haben. Trotzdem war er dann auch überhaupt nicht davon abzubringen, als ich ihn dann gesehen hatte in Luxemburg, da werde ich nie vergessen, so, da war dann seine Zeit irgendwie vorbei, aber er war irgendwie der Meinung, das müsse jetzt weitergehen und also manisch, überhaupt nicht zu bremsen, ja, aber trotzdem einfach auch eine unglaubliche Disruption wiederum, da sind wir wieder bei diesem Ostra Ninja, ja, also das Publikum, glaube ich, war sich immer sehr unsicher, wie sie jetzt überhaupt mit dieser Situation umgehen sollte, weil das sowas Brutales auch hatte. Er hat sich auch mal in so einem Fleischerhaken da in Australien, glaube ich, im Hafen irgendwie aufhängen lassen und also so den Haken durch den Körper sozusagen, also mehr Verwirrung kann man, glaube ich, fast gar nicht.
Was in bestimmte Hindu-Ritualen so normal ist. Ja. Und dann, da wird gefragt, ja, ist das denn
der so das Kunst? Nagelbett so, und so.
Ja. Aber niemand wird bestreiten, dass der Stellark kein Künstler ist.
Nee.
Ja. Und man könnte ja auch sagen, dass die diverseste Definitionen von was Medienkunst ist, was auch immer das ist wahrscheinlich auch irgendwo in Stellarks Werk mit verankert. Mhm. Das deutet natürlich auf die unglaubliche Bandbreite oder Multidisziplinarität, die in dieses Begriff sich bergt. Und man kann halt einfach einzelne Elemente davon rausnehmen und damit sich bedienen auf die Suche nach der richtigen Definition oder auf das Gesamtkonzept, den Gesamtkunstwerk vielleicht schauen, dass das die technologisierte Multimedia-Kunst ist oder Mixed Media sein soll oder kann. Weil auf Englisch, wenn man sagt Mixed Media, das kann halt Stein, Papier und Holz bedeuten. Mhm. Was natürlich nicht so leicht als Multimedia
durchgehen würde, ja.
Ja, und deswegen mag ich halt einfach diese Begriffe nicht, weil die bringen uns nicht wirklich weiter. Da entsteht so nur Kuddelmuddel, also vor unsere Köpfe. Es gab sogar, das ist auch etwas, was ich bei der Transmediale gesehen habe in den 90er Jahren, da gab es den Bereich CD-ROM-Art. Und das hat mich damals auch ein bisschen irritiert oder vielleicht verunsichert, weil ich dachte, CD-ROM-Art, das wäre, als ob ich sagen würde, VHS-Art. Ich meine, klar, VHS hat auch so eine Art so Ästhetik, gewisse Weise, so von seiner Materie, aber CD-ROM ist ja halt nur den Träger. Man schiebt das in den Rechner rein und der Rechner macht irgendwas damit und das kann entweder ein Video sein oder so ein Software-Stück oder vielleicht etwas, die mit dem Internet sich andockt.
Heute müsste man das wahrscheinlich USB-Stick-Art nennen dann. Ne?
Ja, also das wäre so dasselbe. aber es gab in der Tat so seriöse Künstler, die Stipendien auch gekriegt haben und Ausstellungen gemacht haben zu CD-ROM-Art.
Da steckt aber wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses Problem drin, dass man natürlich als Künstler gegenüber so einer Öffentlichkeit und Gesellschaft auch immer wieder in so einer Bringschuld ist, zu erklären, was man denn da eigentlich macht und warum das wichtig ist. Und man natürlich dann irgendwo auch mit den wenigen etablierten Begriffen hantieren muss, die in dieser Gesellschaft schon angekommen sind. Da ist ja nun CD-ROM definitiv eines dieser Worte, was zumindest für einige Jahre verfangen hat, wo dann die Leute sich was drunter vorstellen konnten. Während, wenn man es wahrscheinlich auf die digitale Speicherung als solche heruntergebrochen hätte, die Leute schon wieder komplett ausgestiegen wären.
Ja, ich meine, dass diese Discs, die hatten auch eine andere gesellschaftliche Code auch damals. Das war Cutting Edge Technology auch für Sound.
Ja, wir hatten, CD-Qualität.
Wir hatten so wirklich nur angefangen damit. Also der Tape Player Walkman war gerade on the way out und es gab sozusagen die CD-ROM Walkmans, aber es ist halt durch diese Aufnahme in die Gesellschaft, dass das dann auch in einer gewissen Weise, nehme ich mal an, dass in diesen Kunstkontext reingekommen ist. So, wir hatten davor, also vor CD-ROM Art, ich glaube nicht, dass wir Floppy Disk Art hatten. Ja, wir hatten schon Computerkunst und Robotics und so, aber ich kenne mich nicht an Floppy Disk
Art.
Aber ich meine, das ist schnell ausgestorben, den CD-ROM Art.
Und was ist es heute? Was ist die CD-ROM Art of today?
Ja, ja. Nee, ich meine, deswegen nicht. Ich hoffe, dass wir dass wir kommen zurück oder wir haben halt einfach Kunst. Also, die nicht irgendwie sich kategorisieren lässt anhand entweder der einzelne bestimmte Stück Medien oder Technologie, mit dem das betrieben wird, sondern halt diese geistige, kritische, manchmal reflektive Auseinandersetzung zur gesellschaftlichen Prozessen, zur Tatsachen, zu Situationen, neue Vokabulären, neue Sichtweisen zu etablieren. Ich meine, das ist halt, das ist der Stoff irgendwie von Kunst, die halt nicht unbedingt in eine angewandte Situation sich hinbiegen muss. Also es kann genau das Gegenteil wirken, um die Anwendung in ein anderes Licht zu rücken oder was auch immer. Oder das kann eine politische Weg sein oder politischere muss nicht unbedingt sein. Und halt auch mit Transmediale gegenüber anderen Arten von Festivals die mit Kunst zu tun haben, ist halt einfach der Fokus in diese Auseinandersetzung zwischen Mensch, Gesellschaft, Technologie. Ne? Das muss diese Stück Technologie muss nicht unbedingt dabei sein für einen künstlerischen Ausdruck, aber da das halt das ist das, was unsere Gesellschaft, unsere Lebensmodus definiert, das ist den Stoff unseres Lebens, ist es halt deswegen wichtig, also mit diesem Zeug auseinanderzusetzen. Mhm. Ich glaube gleichzeitig, deswegen haben auch viele Leute damit Probleme, weil die kennen halt solche Dinge nur als das. Warum würde ich daraus irgendwie so Kunst machen? Also ich habe hier so eine ne, ist nicht Western, das ist diese ganz skurrile deutsche Stecker.
Das ist der skurrile TAI-Stecker,
genau. Ja. Die mich auch übrigens total irritiert hat, immer in Deutschland, warum dieses Ding notwendig ist, wenn der Stecker ja schon hier ist.
Das irritiert mich auch. Auch wahrscheinlich 99% der Zuhörer.
Ja. Weg mit dem Ding.
Ja. TAI. Ja gut, aber es muss ja jetzt auch einen Grund gegeben haben, dass du jetzt konkret da Kunst mit dem Aspekt, hier werden Medien, hier wird Technologie verwendet, dass das für dich jetzt eine besondere Bedeutung hat. Da muss ja auch eine Faszination ausgehen, wenn man sich da so intensiv mit beschäftigt. Wovon geht diese Faszination konkret aus? Und vielleicht kannst du auch mal ein paar Projekte benennen, die so, was weiß ich, in der Geschichte oder auch der jüngeren Zeit, die für dich jetzt so besonders exemplarisch sind für die Art von Kunst, von der du denkst, dass die eben auch Relevanz hat, dass die Dinge bewegt,
ja,
die toll sind, Spaß machen, keine Ahnung.
Ich meine, mein persönlicher Drive da drin ist natürlich nicht unbedingt dasselbe mit das, was ich tue insgesamt mit etwas wie ein Festival, die natürlich sehr viele, wir wollen sehr viele Sachen an viele unterschiedliche Publikums ranbringen, aber für mich persönlich ist schon, könnte man sagen, diese politische, emanzipatorische Macht von Kunst sehr wichtig und deswegen bin ich auch hauptsächlich in sozusagen die digitale Künste und die technologische Künste interessiert, weil das hat auch sehr viel mit Freiheit letztendlich zu tun. Freie Meinungsäußerung und Bewegung und so weiter. So dass sehr viel, was wir tun, auch mit Transmedial und in meiner eigenen Arbeit, hat mit wie sagen wir das auf Deutsch so, Zugang zu Technologie, Zugang zu Kommunikationsmitteln. Also es hat mit politische, emanzipatorische Prozessen auch. Das hat auch damit zu tun, mit auch so Sachen wie Ostrenenje. Ich hatte vorhin, oder bevor wir online oder on air gegangen sind, die Fernsehrevolution in Rumänien als Beispiel benannt, was für mich so eine wichtige Meilenstein in sehr vielen unterschiedlichen Prozessen waren. Nicht unbedingt ein künstlerischer Prozess, aber das ist ein Moment, wo die Macht der Medien sich klar offenbart haben.
Kannst du mal kurz konkret benennen, was du meinst mit Fernsehrevolution in Rumänien?
Also damit meine ich halt der Akt, den Moment in der Sturz von Nicolae Ceaușescu in Dezember 89, dass diese Revolution wurde vollbracht in dem Moment, dass den Kontrolle über der Fernsehanstalt gemacht worden ist. Also die Putschisten sozusagen, das Volk, also diese komische Bande von Militärs, Oppositionelle und Bürger, haben sich sozusagen vor die Fernsehkamera gestellt und alle sozusagen geschubst und geschubst und geschubst. So, wer kann sozusagen vor die Kamera sein? Das sah so ein bisschen so Comedy-mäßig aus. Aber es ging nicht darum, irgendwie den Präsidentenpalast zu stürmen oder den Regierungsgebäude, sondern es musste halt der Fernsehanstalt sein, um diese Revolution zu verkünden. Mhm. Und das ist Das war natürlich auch sehr klug. Es war nicht die Art und Weise unbedingt, dass andere Revolutionen bis dahin vollzogen worden sind. Und heute, also heute, diese Woche, letzte Woche, redet man natürlich sehr oft von vielleicht eine ähnliche Art von Phänomen, was der vollbrachte Twitter Revolution in Tunesien ist. Da werden wir sehen, ob das wirklich so ist oder nicht. Das hat in Iran sozusagen bekanntlich nicht geklappt. Noch nicht. Die Frage, wie lange dauert eine Revolution und wo geht man da damit hin? Diese Macht der Medien halt sozusagen umzusetzen, um zivile Gesellschaft zu unterbinden. Also das sind so die Grundlage, die mich sozusagen interessiert und mein Vehikel, um das zu tun, hat sehr viel mit Raum für künstlerische Prozesse entstehen zu lassen. Und das ist etwas, was vielleicht in Deutschland weniger notwendig ist, obwohl ich glaube, das ist auch hier wichtig. Aber durch das, was wir denn auch hier tun, da Menschen von anderen Situationen, anderen Kontexten da reinzuziehen oder in Zusammenarbeit zu machen, dass die mit diesen Kontexten vielleicht zu Hause auch arbeiten können. Und da sind in die Künste manchmal interessante Freiräume, was nicht unbedingt ein politischer Prozess auch sind. Also inwieweit kann ein künstlerischer Prozess, die vielleicht sehr ähnlich aussieht wie ein politischer Prozess, in der Tat denn zu einem politischen Prozess umbenutzt werden? Gibt es das? Kann man das tun? Also ich weiß nicht hundertprozentig.
Also meinst du Revolution durch Kunst, indem man das sozusagen disruptiv vorträgt?
Genau, also das wollte ich halt nicht so in dem Sinne sagen. Das muss nicht unbedingt eine gewaltsame Sache, aber der Tatsache, dass zum Beispiel in einer Stadt wie Karachi in Pakistan kleine so Medienzentren oder Medienorganisationen sich etablieren, indem man zusammenkommen kann und im Prinzip arbeiten wie wir hier und wo jeder kann kommen und machen, was sie wollen, mehr oder weniger, und online kommen, unbekümmert, ohne Druck von außen, sei es irgendwie religiöse Wächter oder Polizei oder so. Das sind Dinge, die auch in Kontexten von Kunst und kultureller Auseinandersetzung mit Medien und Technologie wichtig und erreichbar sind.
Mich erinnert das so ein bisschen an Orson Welles und sein Radiohörspiel War of the Worlds, was ja berühmt genug ist und auch zu Recht. Das war ja im Prinzip auch so eine Disruption der Öffentlichkeit unter Verwendung eben des noch relativ jungen Mediums Radio, wo dann alle so sehr in Angst und Schrecken versetzt wurden, weil diese realistische Darstellung dieses Buchs War of the Worlds, also Marsmenschen kommen und übernehmen unseren Planeten, dass eben die Leute an der Stelle eben Realität und Kunst überhaupt nicht mehr auseinanderhalten konnten. Das, irgendwann haben sie sich dann wieder beruhigt, aber die Panik war nachhaltig. Also das hätte man auch noch auf die Spitze treiben können, wenn man das irgendwie so einen Tag durchgehalten hätte, nicht wahr? Sowas meinst du?
Ja, ich meine, dass kam aus einer Zeit, in dem es noch nicht viel Erfahrung mit dieser Art von Kommunikation
und Übertragung. So wie jetzt mit dem Internet.
Genau.
Jetzt hat man halt auch Angst, dass das böse Internet kommt und
aber das war ein bisschen so das, was wir damals mit dem Thema Conspire auch ansprechen wollten. Dass wir kommen immer mit dem Internet auch zurück zu der Problematik oder zur Situation, dass es wichtig ist irgendwie, dass der einzelne Mensch Kontrolle über seine eigene Situation hat. Ja, dass es ist letztendlich den alten den alten Spruch, don't believe what you read or don't believe everything that you read. Und wenn wir bombardiert sind mit allen möglichen Nachrichten, allen möglichen Soundbites, die oft und fast immer außer Kontext genommen sind, dass man muss trotzdem ein bisschen denken, worum es geht und warum sind solche Sachen. Man muss auch die Geschichte hinter der Geschichte lesen. Und vielleicht müssen wir das jetzt verstärkt machen. Also gerade wegen der Einfachheit den Möglichkeit, seine eigene Message zu senden. Broadcast yourself. Es wird wenig diskutiert, was das wirklich bedeutet. Willst du, dass jeder wirklich sich broadcasten soll? Das ist ja auch nicht so gut.
Wer soll denn noch zuhören?
Naja, das kommt auch dazu. Aber das steckt ein bisschen in das Thema dieses Jahr, wo es geht um Response und Ability, also the ability to respond zu bestimmten Kontexten. Und dann hat dieses Wortspiel dann Responsibility. Also das hat mit gewisse Marktstrukturen kommt ja auch eine gewisse Art von Verantwortung. Und dass eine Social Community und eine Social Media kann eigentlich nur deswegen eigentlich funktionieren, weil das halt eine soziale Konstrukt ist, die halt auf bestimmte Art von menschlichen Auseinandersetzungen berührt. Und es ist nicht eine Wettrennen zu sehen, wie viel Freunde kann jemand haben, zum Beispiel. Also wenn man schon 2000 Freunde hat, dann ist ja klar, dass da gibt es eine Differenzierung in deine Freundeskreisen irgendwie.
Aber Follower kann man nicht genug haben.
Ja, nee, das ist interessant. Warum haben die nicht gesagt Followers? Ja, das ist eine andere Hierarchie da vielleicht dahinter. Also wenn man diese zwei große Beispiele nimmt, Facebook und Twitter, der eine ist wirklich dafür da, um bestimmte Anstoße von Gedanken, Informationen und so weiter zu teilen und weiter zu verbreiten, den Twitter-Modell. Facebook hat einfach einen ganz anderen Kontext, wo es wirklich ging darum, ein ständiges Hin und Zurück von Informationen und Ideen. Also nicht unbedingt eine und raus sind sehr viele unterschiedliche Wege, sondern es gibt eben so diese Notwendigkeit um Rückkopplung, auch wenn es nicht mehr so unbedingt benutzt sein wird. Und deswegen halt wichtig, viele Followers zu haben, aber nicht unbedingt so viele Friends. Und auf dem Weg hierher hörte ich einen Bericht über nochmal so eine von den vielen anfängenden Alternative-Projekten wie Facebook, die natürlich immer noch klein sind und man würde sagen, oft die sind elitär. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie dies hieß. Aber das ist ein Social Networking Projekt, wo es auf nur 50 Freunde begrenzt ist. Also man darf nicht mehr als 50 haben.
das klingt sinnvoll.
Ja,
aber das heißt, man muss sich die richtigen aussuchen.
Genau. Aber das beruht sich auch auf mehrere Studien, der sagt, dass der normale Mensch kann im Prinzip nicht mehr als 50 vertrauenswürdige Bekannte haben. Also es ist irgendwie, es gibt so diverse Kreise, so 5 Leute sind wirklich so die engste Buddies überhaupt. Dann irgendwie 12 bis 15 sind sozusagen sehr gut befreundet. Und dann es gibt so der breitere Kreis von so irgendwo zwischen 40 und 60, die man wirklich gut vertraut. Und dann danach gibt es halt, das sind nicht mehr richtig Friends, then they become acquaintances. Also wirklich nur losere Bekanntschaften. Ja, wir kennen uns irgendwie von irgendwo.
Du meinst, also das Social Network, was du ansprichst, heißt Path.
Genau.
Und diese Zahl mit den 50 Leuten ist Dunbar's Number.
Genau, so ist das, richtig.
Interessant, ja. Ob das kommt. Aber jetzt, wo du gerade das Thema der Transmediale dieses Jahr nochmal so hervorholst, also Responsibility, sozusagen die Fähigkeit zu reagieren, überhaupt auch noch, sagen wir mal, mit dem Information Flow klarzukommen. Ja, es gibt ja mal viele Leute, die sagen, ach, da ist ja so viel, da komme ich ja nicht mehr mit klar oder ich verstehe das generell nicht und ich kann darauf nicht antworten. Aber dann eben auch Responsibility. Bei Responsibility fällt mir immer wieder ein, da bin ich jetzt wieder bei dieser Hacker-Kultur, nicht wahr? Die also einerseits so ihre Liaison mit Künstlersein hat, weil eben einfach das Arbeiten mit Software im Besonderen, aber auch generell das sich auseinandersetzen mit Technologie, diesen kreativen Prozess des atypischen Benutzerverhaltens eben auch ein sehr künstlerischer Prozess ist. Trotzdem, was eben auch in der Szene immer wieder stark zu sehen ist, dass aus diesem Wissen um die Systematiken, um das Wissen um die Technologie, die Zusammenhänge und damit eben auch den Möglichkeiten, auch den Missbrauchsmöglichkeiten, eine ja, Verantwortung auch erwächst, in der Gesellschaft sich entsprechend zu äußern und zu agieren, sich politisch einzumischen. Das ist das, was den Chaos Computer Club vor allem stark geprägt hat, dass dort einfach Leute zusammenkommen, sind nicht nur so, wir sehen hier die Möglichkeiten und wir machen jetzt ein Startup und dann werden wir alle stinkend reich, sondern wir sehen die Möglichkeiten heute, wir können uns ausmalen, was mögliche Implikationen sind und dann gibt es halt immer die Chancen und die Risiken, da gibt es also das Tolle, da wollen wir irgendwie alle hin, da wollen wir das nutzen, deswegen wollen wir auch Computer haben und lehnen das jetzt nicht ab. Auf der anderen Seite gibt es eben Risiken und Big Brother und die Überwachung und die Einschränkung des Privaten und die damit verlorene Freiheit. Und das ist etwas, das wollen wir eben verhindern. Und diese Verantwortung tragen wir eben zurück in den politischen Diskurs. Hier hört mal, wir sind die, die uns sich mal alles ganz genau anschauen. Wir haben uns folgende Gedanken gemacht. Inwieweit siehst du so etwas auch in der Kunstwelt? Spielt das da wirklich eine Rolle? Ist dieses Verständnis des Verhältnisses des Künstlers zur Gesellschaft so primär so ein mahnendes, sich einmischendes, politisierendes Element? Oder ist die Selbstliebe dann doch vorrangig?
Ich glaube, das ist vielleicht einer der Punkte, wo etwas wie den Chaos Computer Congress oder das, was da gemacht wird, stark von etwas wie die Transmediale auch differenziert, ist das dort beim Chaos Computer Club muss das so sein. Aber ja, das ist das treibende Kraft dahinter. Und in eine reine künstlerische Auseinandersetzung, das ist eine von den vielen wichtigen Aspekten davon. Und was wir versuchen, unter anderem mit Transmediale zu tun, ist die diversen und wichtigen Wegen und Auseinandersetzungen, sei es diese politischere, aktivistische Art und Weise, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist, oder vielleicht der andere hundertprozentige, reine, poetische, ästhetische Auseinandersetzung mit Technologie, zu sagen, dass die sind alle extrem wichtige Ausdrucksformen in unserem technologischen Leben heute, um Leute einfach mehr in diese Welt reinzuziehen, also so ein Publikum sozusagen zu begeistern über die Möglichkeiten, die vielleicht selber finden können und sehen können in Technologie, ohne sozusagen nur von dem, ja, was manchmal beim Computer, Chaos Computer Club nur so den spezialisierte Freaks und Hacks da sind, wo kein Weg nach innen so von außen gibt für viele Leute. Also das ist noch schwierigere Wand da.
Ich wollte jetzt aber den Vergleich jetzt nicht zwischen den beiden Veranstaltungen sondern die Szene, die so dahinter steht.
Aber ne? das, was ich meine, ist, dass halt eine hat eine sehr starke definierte Szene und die andere hat keine stark definierte Szene. Aber das sind multiplen Szenen, die oft überlappen, miteinander vermischen oder wo halt eine Szene den Vokabular von einem anderen aufnimmt und was anderes auch zu machen. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass eine besser oder sowas ist als der anderen. Ich finde nur, dass das, was sehr interessant ist, seit die Transmediale angefangen hat, ist, dass so viele unterschiedliche Szenen sich identifizierten, angefangen haben, sozusagen sich manifestierten in sehr viele unterschiedliche Wege. Es ist dasselbe mit der Blogger-Kultur. Also da ist auch eine künstlerisch kritische Szene da drin, als auch der mehr journalistische oder der mehr politischere Szene. Und deswegen, ich bin genauso interessiert als Person, die mit diesen Sachen zu tun hat, auch in der Republika, wie auch in der Chaos Computer Club, wie auch in der Transmediale. Die sind halt einfach, die sind alle innerhalb derselben Sorten von Kontexten, aber sprechen unterschiedlichen Gruppen, Menschen, Szenen an und versuchen halt anderen Menschen da reinzubringen. Ich meine, es geht.
Also Republika, muss man kurz erläutern, dass die seit ein paar Jahren hier in Berlin stattfindende, aus der Blogger-Szene herausgewachsene Konferenz.
Genau. Mhm. Und jetzt ist mir den Faden und die Frage verloren gegangen.
Naja, aber im Prinzip, ja, mir geht es sozusagen im Verständnis dafür zu bekommen, inwieweit eben die Kunst wirklich ja, konkret jetzt hier so eine Selbstverantwortung sieht, auch wirklich selber politisch arbeitet oder vielleicht auch nur mit der Technik verloren herumspielt und froh ist, dass man ohne Dayjob auch überleben kann auf die eine oder andere Art und Weise. Vielleicht nochmal, wo wir jetzt so viel über Veranstaltungen und Transmediale geredet haben. Ich denke, zu dieser ganzen Medienkunstbewegung, wie man jetzt auch immer zu diesem Begriff stehen mag, spielt vor allem auch die Ars Electronica in Linz eine gewichtige Rolle, die ja quasi die erste Veranstaltung war, die diesen Begriff, glaube ich, im Rahmen einer Konferenz auch so ja primär nach vorne gestellt hat. Weiß ich nicht ganz genau, wie siehst du das? Wie siehst du die Bedeutung der Ars Electronica? Welche Rolle hat das gespielt?
Naja, die Ars Electronica ist nicht das erste wirklich, sagen wir so, Festival für Medienkunst, aber das ist das erste, die wirklich so sich etabliert hat und bewahrt hat und die ganze große Bandbreite von dieser Auseinandersetzung zwischen Gesellschaft, Kunst und Technologie seit über 30 Jahren, also 1979, glaube ich, ist das gegründet worden. Und was für eine Rolle das hat, ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich finde das immer sehr interessant, dass international wird oft Transmediale und Ars Electronica verglichen oder beziehungsweise als zwei unterschiedlichen, aber ähnliche Veranstaltungen gesehen, wo eine ist, es ist ein bisschen so eine David und Goliath Zusammenhang, weil Transmediale ist auch gewisserweise eine Mini-Veranstaltung gegenüber die Ars Electronica, das ist eine richtige Institution mittlerweile, ja. Die auch eine andere, ja, reine, sagen wir so, städtische und andere Struktur in sich hat. Da kann man vielleicht besser die Ars Electronica mit etwas wie die ZKM vergleichen, als mit so einer Veranstaltung wie die Transmediale oder vielleicht ZKM, den Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, zusammen mit die Transmediale, bildet vielleicht so eine Art von deutsche Ars Electronica. Aber die Ars Electronica hat auf jeden Fall sehr viel Themen zu gesellschaftlichen Diskussionen gebracht und durch dessen Größe natürlich viele Leute zielen da drauf, um zu sehen, was ist das Neueste, die es gibt. Aber ja, was soll ich zu Ars Electronica sagen?
Weiß ich nicht. Ich meine, es ist ja nicht jeder damit vertraut. Ich selber war 2-3 Mal da, jetzt zuletzt, um da hier die Goldelse für den Club abzuholen. Also der CCC ist ja, entschuldigen.
Nee, aber es ist ja auch super, weil du hast natürlich eine, das war auch sehr interessant eigentlich, dass die Ars Electronica die Golde Else dafür gemacht hat. Und man fragt sich nicht, warum das nicht früher.
Also der CCC hat, um es kurz mal zusammenzufassen, die also Gold Else ist die Golden Nika, genau. Ja, also der Hauptpreis in der jeweiligen Kategorie, und die Kategorie selbst gibt es noch gar nicht so lange, das ist halt die Digital Communities Kategorie, es gibt es seit ein paar Jahren, das ging glaube ich zuerst an die Wikipedia, dann kamen ein paar andere Projekte, die ich jetzt so im Einzelnen gar nicht kann, die auch nicht so bekannt sind, jetzt halt im letzten Jahr an den CCC quasi auch so als Lifetime Award gedacht. Gar nicht, weil jetzt in dem Jahr irgendwas Konkretes passiert ist. Ja, weiß nicht, wie hast du das aufgenommen?
Also wie gesagt, ich war sehr, sehr glücklich erstmals darüber. Und ich finde, dass da steckt auch gewisserweise eine wichtige Zukunft, auch der Asektronika mit diesen Auseinandersetzungen auch in Digital Communities. Aber ich würde mir wünschen, dass die das eigentlich viel, viel stärker und viel seriöser nachgehen würden. Weil das ist eine Sache, einen Preis zu etablieren und eine Jury zusammenzusetzen, die dann halt so einen Preis ausloben, aber wirklich reflektiert in der Programmatik der sozusagen Transmedial, also in der Asektronika, ist das vielleicht noch nicht angekommen. Und das wünsche ich mir, das zu sehen. Ne? Also und das ist in der Auseinandersetzung mit Digital Communities auf die Asektronika, also das wird schon in eine sehr, also im Allgemeinen, ich rede sehr, sehr allgemein hier, in so Social Media Kontexten, aber zum Beispiel der wirkliche und schwierige und notwendigen Auseinandersetzung mit das, was zum Beispiel das Open Web ist oder so. Das wird wenig da behandelt. Und das ist natürlich ein sehr wichtiges und angewandtes Thema dazu, die alle Bereiche der Asektronika antastet. Also das bleibt sehr ein bisschen so in so kleine Inkubatoren irgendwie oder so kleine Inseln. Ja. Mhm. Als das losging mit dem Digital Community, so dachten, ah ja, super. Aber da könnte man vielleicht an Gefahren, ich will natürlich die Leute von Asektronika gar nichts unterstellen, weil die sind super, dass das Gefahr läuft, dass das ein bisschen vielleicht entweder irrelevant sein wird, wenn das Ding in sich nicht mehr damit auseinandersetzt, oder dass das dann halt beliebig sein kann. Ja, das ist und die Asektronika hat damit was Gutes und Interessantes gemacht, aber da muss dahinter mehr Programmatik und mehr Ausstrahlung denn kommen. Also warum halt den Chaos Computer Club und so? Ich meine, ihr wart denn oder dieses Wesen war denn nicht unbedingt so super präsent, denn innerhalb wirklich das ganze Ausstrahlung der Asektronika, und da steckt auch gewisse Verantwortung dahinter, weil man will nicht unterstellt werden, dass man macht das nur, weil das irgendwie trendy ist. Hm. Ja, so, und da wünsche ich mir sozusagen viel kritische so Auseinandersetzung halt mit dieser Thematik. Und wenn es heißt, vielleicht müssen wir ein paar von anderen Kategorien abschaffen, die vielleicht weniger wichtig oder interessant sind, wenn wir schon dieses eine haben. Ich weiß nicht, wie viele Kategorien so ein Festival ertragen kann, ja. Verkraften kann. Ne? Das ist ein Critical Mass, ist ja auch irgendwann
erreicht. Kommen wir vielleicht nochmal wieder ein bisschen mehr zurück zu dieser Kunst, Medienkunst, wie auch immer man es jetzt nennen mag, als solcher. Also ich habe so das so aus meiner Hacker-Perspektive auch schon immer so begleitet. Am Anfang hatte ich eben auch, als das noch so sehr visuell geprägt war und so extrem experimentell mit so diesen frühen Netzkunstanwandlungen, muss ich sagen, das hat mich immer nicht so richtig gerissen. Und was mich konkret immer gestört hat, war, dass ich eben viele Leute, die in diesem Bereich forschend konkret Projekte entwickeln, tätig waren, dass ich, ich meine, ich will es nicht als Vorwurf verstanden wissen, es war einfach nur so eine Beobachtung, dass diese Leute eben sich nicht in dem Maße wirklich in dieser Technologie auskannten, da nicht so tief drin steckten und man es eben ihren Werken auch ansah. Es war wirklich eine Beschäftigung von außen, hatte man so den Eindruck. Da waren ein paar interessante Ideen drin. Konkret zeigt sich dann halt immer so an dieses typische Medienkunstprojekt ist so, der Künstler hat eine Idee. Das hat irgendwie was mit Computern zu tun und dann holt man sich so den Programmierer und sagt ihm, mach mal. Und das merkt man an diesem Endprodukt auch irgendwie an, weil es ist einfach nicht durchlebt von dem, was wie so ein Programmierer an die Sache herangegangen wäre und die Sachen gehen irgendwie nicht auf. In den letzten Jahren wiederum merke ich, dass wir jetzt schon an einer Zeit angekommen sind, wo die Leute, die auch in diesen Kunstuniversitäten landen und die wirklich also Aspiration haben da und Inspiration haben, die einfach was bewegen wollen und sich in dieser Form auch ausdrücken wollen, dass die eben einfach damit groß geworden sind. Für die ist das Internet eine Selbstverständlichkeit, die sind eben mit den Gepflogenheiten und auch den Widrigkeiten aufgewachsen. Für die ist auch die Herangehensweise an Elektronik, Software generell einfach was Normales geworden, natürlich auch mit unterschiedlichen Qualitäten. Und jetzt entstehen Dinge und Werke von Leuten, wo ich ein bisschen aufatme und sage, okay, alles klar, vielleicht geht das jetzt auch erst los, so mit der Medienkunst. Das, also würde mich mal interessieren, wie du das siehst und auch nochmal so ein bisschen die Frage, ob du auch so ein paar exemplarische Projekte dir da einfallen, die vielleicht diesen Wandel oder eben auch schon frühe Schritte ganz gut repräsentiert haben, die jetzt so besonders waren. Und
ja, also ich meine, was du beschreibst und vor allem aus den Kontext, aus dem du kommst, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt ja auch Kunstwerke, die besser oder stärker, besser funktionieren als anderen auch. Das ist immer so mit alle Kunstwerke und natürlich da, wo ein Künstler einen Programmierer holt, um ein Ding zu machen, vielleicht ohne zu wissen genau, warum er dieses Programmierer braucht, die tendieren mehr zu scheitern, als das, wo du hast einen Künstler, die mit den Technologie vielleicht nicht auseinandersetzen kann, aber der muss irgendwas tun, der muss zu dieses Punkt B kommen, irgendwie. Und er ist klug genug zu wissen, dass er genau so eine Art von Programmierer braucht, um diese Prozess zu vollenden. Also da gibt's bessere Chancen, dass das Ding sozusagen sein Message trägt und so. Aber ob wir vielleicht eine bessere, in Anführungsstrichen, Medienkunst sehen werden, weil wir sind in dem Born Digital Generation angekommen. Das ist ja schwer zu sagen, weil wiederum ist das Problem, dass viele Leute sehen dieses Ding, so eine zugeklappte MacBook, und das ist halt so einfach so eine magisches Blackbox, mit dem alles machen kann, ohne zu wissen wirklich, wie das drin funktioniert. Und als du und wahrscheinlich, oder ich und wahrscheinlich du auch, als Kinder waren, wir haben wahrscheinlich mit Transistoren gespielt und gebastelt und die zusammengelötet und kleine Lämpchen so gemacht, ne? Was man heute eigentlich nicht mehr macht, weil man hat so schon diese Geräte, die auf selbe Prozess funktionieren irgendwie, aber die Microchips sind so klein und so kompliziert, dass so 7-jährige Kinder nicht unbedingt sofort zu Radio Shack gehen und damit sozusagen rumsagen zu bassen. Das heißt, da ist mehr Magie, glaube ich, in das Hardware und das Geräte und vielleicht mehr Denken und Auseinandersetzung in den Prozess von Sachen. Es wird, glaube ich, immer so sein, dass die erfolgreichsten Werke sind die, wo man merkt, dass der Künstler konzeptuell stark agiert und gleichzeitig auch Kontrolle über seine Medien hat, sei es Hardware, Software, Programmierprozessen und so weiter. Und das ist wieder halt, ein bisschen schwierig zu sagen, ja, das, diese Kunstwerk ist ja super und besser und da, da, da. Aber da sind halt manchmal einfach ganz einfache Sachen, die interessant sind, einfach für die Art und Weise, wie der Künstler das kontextualisiert hat. Es gibt eine ganz, ganz simple Werk, die ich immer noch faszinierend finde, auch wegen vielleicht der Geschichte, die darum gespannt ist. Das ist letztendlich eine Video-Work, eine Video-Arbeit. Mhm. Ist also eine 8mm Video-Arbeit, die eigentlich online auch ist. Das Ding heißt Safe Distance. Ich weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast. Das stammt aus 1999. Das ist eine kollaborativen Arbeit, so eine Zusammenarbeit zwischen den Kunst- und Mediengruppe und Zentrum CUDA in Novi Sad in Serbien und den US-amerikanischen Luftwaffe. Mhm. Und Safe Distance ist nichts anderes als der letzte 31 Minuten von den Cockpit Flight Recorder des abgeschossenen Stealth Bombers, die während die NATO-Bombardierung von Jugoslawien von ganz einfachen Menschen auf dem Boden mit ganz einfachen Schießgewehren abgeschossen worden ist. Da ist irgendwie diese Flugzeug, den Tarnkappe-Bomber, die eigentlich unsichtbar ist, ist abgeschossen worden. Die Piloten sind gerettet, also die sind rausgesprungen worden, Flugzeug gecrashed, Leute haben das Wrack gefunden, jemand hat dieses Videokassette gefunden und es wanderte in den Hände von diesen Leuten, die das in ein Kunstwerk herausgegeben haben. Mhm. Was will ich damit sagen? Das ist ein Werk, die ja keine Künstler einfach so selber programmiert hätte haben können oder aufnehmen können. Da gibt es gewisse Authentizität und Originalität da drin und eine gesamte, also eine Sprache von diesen Piloten, wie die sich mit dem Abschuss auseinandersetzen und der Kontext, dass diese unsichtbare Technologie auch überhaupt abschussbar ist und so. Da kommen also diese Sachen mit rein in diese Werk. Und das ist sozusagen vielleicht auch, hat so eine milde aktivistische Seite auch dazu. Dann gibt's halt nicht weit weg davon, aber so trotzdem was ganz anderes, auch was als Kunstwerk benannt worden ist, das gibt's nicht mehr so richtig, das Ding. Das ist das Macrolab von der slowenischen Künstler Marko Pelhan. Das Macrolab ist eigentlich in sich nichts anderes als eine selbstversorgende Medienlabor, die transportabel ist und hat alle Geräten und alle Systeme, in denen man das einfach irgendwo aufbauen kann. Und der versorgt sich selbst von Strom, von Wasser und so weiter und so fort. Und in diesem Lab kommen Künstler als auch Wissenschaftler hin, um Elementen aus unserem unsichtbaren Spektrum zu benutzen, um als unter anderem als Kunstwerke zu verorten oder zu produzieren. Das Macrolab ist an verschiedenen Stellen auf die Erde aufgestellt worden, in der Regel in solche Orten, wo kein Grid gibt, also so weit wie möglich weg von elektromagnetischer Störung und Elektrizität, um mit dem natürlichen Systemen der Erde als elektromagnetischen Objekt zu arbeiten. Es ist ein sehr utopisches Projekt. Es beruht sich auf dem Werk von Wladimir Klebnikov, wo halt der Zusammenschluss von Kunst und Technologie führt zu einer Art von Utopie. Diesen Utopie ist natürlich als Utopie unerreichbar und kann nur in solche Orten wie vielleicht die Antarktis vollzogen werden, wo keine Menschen leben. Also er hat das geschrieben damals, als keine Forschungsstationen da waren, weil in dem Moment, dass der Mensch mit die Erde in eine Auseinandersetzung setzt, dann bricht gleich diese Utopie. Ja, also selbstverherrschende Situation.
Das sind mal ganz schöne Meta-Projekte, die du jetzt beschreibst. Ich hätte jetzt so Installationen und Dinge erwartet, die jetzt so mehr auch vielleicht mit den Computern und den Netzwerken arbeiten.
Ja, also Macrolab arbeitet fast mit nichts anderes als Computer und Netzwerke in sich, aber es ist für mich halt einfach ein sehr wichtiges Kunstwerk in sich. Ich meine, danach und darunter kommen halt einfach, also vielleicht sehr viele schöne und feine Kunstwerke, aber die sind sehr schwierig, sozusagen eins weg von einem anderen zu nehmen. Wenn ich fast random ein Werk aus transmediale Kontext nehme, eine von den Preisträger oder ich weiß nicht, ob es Hauptpreisträger war, von ein paar Jahren, ein Projekt, die hieß Google Will Eat Itself, GWEI, von den, das war auch eine Zusammenarbeit zwischen den Kunstgruppe übermorgen.com, die morgen auch hier in Berlin eine Premiere bei dem Damm Galerie hat.
Die auch schon zu Gast waren im Übrigen hier bei Chaos Radio Express, da kam das Projekt auch schon zur Sprache.
Okay, und die haben das gemacht zusammen mit zwei italienischen Künstlern, Alessandro Ludovico und Paolo Cirio. Okay, also eure Zuhörer kennen das Projekt schon, aber
wenn
die Folge gehört haben.
Die ganz toll war übrigens.
ich empfehle. Das kann ich mir gut vorstellen. das ist auch so eine geniale Projekt, wo es ging darum, über den AdServe-Clicks im Prinzip Shares.
Aktienanteile.
Aktienanteile von Google zu kaufen, sodass durch den Prozess von Google selbst der Nutzer dann Google aufkauft. Mhm. Und da ist eine Berechnung, ja, das würde bei so und so viel Klicks 43.000 Jahre oder sowas dauern, aber es ist ja machbar und es war auch ein Projekt, wo Google sehr unglücklich war darüber. Die finden das nicht gut schon sehr interessant, dass die halt sich bedroht fühlten von so einer Aktion, die vielleicht erst in 43.000 Jahre zu Ende gebracht werden kann. Aber das zeigt auch also nochmal so, wo diese Unsicherheit, also mit den Medien und diese künstlerische Auseinandersetzung dann wirklich so aufeinander prallen. Also dass so eine Riesen wie Google so Angst haben kann von ein paar crazy Artists, die so ein konzeptuelles Werk auf die Beine zu stellen. Und was das denn sagt über das Businessmodell von Google. Und das, da kommen wir wieder zurück, vielleicht zu einem Aspekt von wie Kunst in unseren technologischen und digitalen Kultur zurückzuführen sind. Also wo da Wege sind, andere Sachen zu sehen. Ich meine, man kann so und so viel Berichte über Google haben, über deren Businessmodell, aber so eine einfache Kunstwerk hat irgendwie das Thema direkt auf den Punkt in sehr schöne Art und Weise gebracht. Und dieses Jahr gibt es auch ja vielleicht so ein bisschen so ein ähnliches Projekt, die ist vielleicht klassischere Kunstprojekt in dem Sinne, auch von einer Transmedial Award Nominee, die Christine Lahr aus Leipzig. Sie hat ein Projekt namens Machtgeschenke, das Kapital. Und sie in ihrem Kunstwerk, sie überweist jeden Tag 1 Cent an den Bundesfinanzministerium. Und mit dieser Überweisung von dem 1 Eurocent schreibt sie halt einen Überweisungsschein aus, ganz normal. Und in, auf den Überweisungsschein gibt es, glaube ich, 100 Aktien und 108 Felder, also für den Verwendungszweck. Und sie überweist mit dem 1 Cent Stück für Stück Marxes, also Karl Marxes, das Kapital. Und indem sie das macht, geht sie ab und zu mal auch zum Finanzministerium und will halt irgendwas erreichen, auch mit diesem Geschenk, die sie an den Staat macht, für den Staat das als Geschenk anerkennt oder nicht, weil es geht sie auch um den Abbau von Schulden und das kapitalistische System natürlich. Und sie setzt sich sozusagen richtig ein und versucht, hinter das Geld her zu rennen. Und bei ihr gibt es auch keine eine Kalkulation, die es mehr wie etwa 40 Jahre wird es dauern, das Buch sozusagen zu überweisen. Sie wird diese Projekt als Art installative Performance bei die Transmediale zeigen. Also sie wird jeden Tag sein und sie forscht nach ihren Geschenk nach und dann wird jeden Tag dann halt diese 1 Cent dann auch.
Wo ist denn jetzt hier der Medienaspekt bei so einer Arbeit? Ich meine, das ist ja jetzt für mich schon, weiß ich nicht, ob ich den Begriff Medienkunst, ich meine, okay, mach's den eh nicht und das akzeptiere ich auch, dass man den sozusagen einfach mal, das ist halt einfach nur so ein Begriff, der sich so entwickelt hat und der passt mal passt er nicht. Aber hier ist ja sozusagen jetzt das Medium schon im besten Fall noch die Banküberweisung.
Ja, also wenn man das sozusagen so auf diese Technologie in dem Sinne reduziert. Und deswegen meine ich, ich finde es sehr schwierig, so diese Begriffe, also diese Kunstwerke so in solche Schubladen zu stecken. Was dahinter steht, ist auch eine bestimmte gesellschaftliche und politische Kontext. Und sicherlich hätte man das einfacher machen können und das Buch von Marx abzuschicken, wird niemand lesen. Jetzt kommt es häppchenweise rüber und man nutzt eine bestimmte Art von Prozess, die eine Symbolik auch hat, um etwas zu tun, mit letztendlich was auch eine technologische System ist, die vor irgendwelchen Jahren auch nicht so in dem Form gab. Mhm. Ich glaube nicht, dass das unbedingt ihre Leitsinn ist, aber sie will halt schon, dass dieser Text auch an eine bestimmte Stelle ankommt.
Ja.
Und sie hat sozusagen diese Mittel, diese Struktur gefunden, um das so zu tun.
Steht irgendwo in der Datenbank. Irgendwo steht es drin.
Ja, es ist da. Und ich meine, das Witz auch mit der ganzen Sache ist, dass natürlich unsere Systeme sind auch da, um all solche Prozesse zu beschleunigen. Ja, also immer schneller, immer kleiner, immer besser. Aber für ihre System, ja, sie braucht halt jeden Tag 1 Cent, 1 Cent, 1 Cent. Aber da ist sie garantiert, dass dann am Ende des Prozesses dieses Text dann eigentlich da ist. Mhm. Was nicht passieren würde, wenn man einfach ein PDF von das Kapital ans Finanzministerium geschickt wird. Hm. So. Und das ist auch eine, das ist so eine Art System-Hack in dem Sinne. Und damit gehört es schon in diese so Body of Work sozusagen, die in diesem Kontext von Kunst und digitale Kultur gehört. Das Medienkunst ist, das ist ja immer so der große Frage.
Okay, lassen wir das mal offen. Ja, du hast vorhin so nochmal dieses Bild bemüht mit früher war alles anders und da haben wir ja noch die Technologie sozusagen Stück für Stück zusammengebaut, um sie zu verstehen. Konkret sehe ich das ja gerade wiederkommen. Also es gibt verschiedene Trends, sei es der Trend zu den Hackerspaces, der hier schon eine Rolle gespielt hat. Auch dieses neue Selbermachen mit Makerbots und ich baue mir sozusagen meinen eigenen 3D-Plotter. Ich baue mir eine Maschine, die mir meine Realität zurecht rendert, aber auch so grundlegende Projekte wie zum Beispiel das Arduino-Projekt, ja, finde ich meiner Meinung nach hat eine unglaubliche Auswirkung auf die Kunstszene als solche gehabt. Ich war vor ein paar Wochen in München auch auf einer relativ neuen kleinen Konferenz, die sich eben auch so mit dem Aspekt Code auseinandergesetzt, also Code-Visualisierung, also Visualisierung durch Code, dass man eben sozusagen als Programmierer Software schreibt, die dann eben Visualisierung erzeugt. Also weg von diesem traditionellen, ich mal was Schönes oder ich benutze vielleicht Photoshop, dann habe ich sozusagen digitales Werkzeug, digitale Speicherung, aber der eigentliche grafische Prozess geht eben immer noch durch meine Hand, selbst wenn sie auf einer Maus liegt. Hin zu einem, ich schaffe Algorithmen, ich schaffe Ideen konkret in Software, die dann eben Daten oder Echtzeitereignisse in Bildersprache umsetzen. Dort war dann halt auch einer der Gründer dieses Arduino-Projektes, hat dort berichtet und hat dann auch wiederum von seiner Frühzeit berichtet, wo er Technologie in der Hand...
Massimo Banzi?
Genau. Okay. Genau, der war das. Namen hatte ich gerade nicht... eine Hand und er zeigte dann wiederum das Spielzeug, mit dem er früher gearbeitet hat und das war, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber es war von Braun, also von Dieter Rams, dem ja, also dem legendären Designer, der im Prinzip ja alles schon mal konzeptionell soweit entworfen und auch umgesetzt hat, womit Apple heute seine Milliarden verdient und Dieter Rams hatte auch so einen Elektronikbaukasten gebaut aus so einzelnen Modulen, die sich wie Dominosteine aneinander liegen lassen und womit man eben auch funktionierende Schaltungen machen konnte.
Also ja, das, was ich vorhin meinte mit Transistoren und so weiter.
Genau, diese, ne, aber keine richtigen Transistoren, also nicht das einzelne Bauteil, so wie man es jetzt in einem Gerät finden würde, sondern sozusagen eingebaut in so einen kleinen Baustein, die alle dieselbe Größe hatten, die man eben so aneinander schieben konnte. So, und das sehe ich eben jetzt durch solche Sachen wie Arduino, aber auch viele andere Projekte, die sich in diesem Bereich tummeln, dass eben auch so die Hardware und das selber bauen und dieses, ich muss es von unten nach oben verstehen, um wirklich mich damit auseinandersetzen zu können. So wie der Künstler ja auch die Gesellschaft im Idealfall von unten nach oben versucht zu verstehen. Dieses Google will eat itself, da ist ja dieses Verständnis des kapitalistischen Stroms, der Anteilnahme an Kapitalvermögen durch eben Anteile, durch Shares, durch die Aktien eben, steckt da ja auch alles mit drin. Und ich denke, das ist dann auch wieder etwas, was den Hacker-Gedanken dann sehr eben mit der Kunst versöhnt, dass hier die Analyse eigentlich der gesellschaftlichen Ist-Situation im Vordergrund steht und sich eben durch das Kunstwerk, sei es Software, sei es eine interessant hergestellte Grafik oder ein funktionierendes System bis hin zu so einem Prozess, so einem Hack, sich darin dann eben konkret manifestiert.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das Arduino-Board ist in gewisser Weise so wie so eine Art Pinsel. Ja, man muss auch lernen, wie das am besten funktioniert und was man damit alles machen kann. Und das, was man machen mit dem Ding machen kann, ist fast alles Mögliche. Das ist auch eine der führenden Kräfte davon. Und Massimo Banzi versteht sich selber nicht als Künstler, aber da sind bestimmt viele Künstler, die ihn als Künstler bezeichnen würden. Man würde auch nicht der Erfinder der Pinsel unbedingt als Künstler bezeichnen. Der hat ganz andere Hintergründe, warum er das Ding entworfen hat.
Also er sieht sich wahrscheinlich selber eher als jemand, der eine Plattform bereitstellt, ein Betriebssystem.
Und er hat dieses Plattform notwendig, er hat das Ding gebaut und dann merkte er, ja, es gibt ja auch Interesse von anderen für so eine Sache. Und das ist halt das eine der besten Open Technologies Beispiel, die es gibt, also das Open Source Gedanke, die auch innerhalb der sogenannte Medienkunst oder digitale Kultur heute auch sehr wichtig ist. Also da eigentlich sehe ich so der Zukunft der künstlerischen Auseinandersetzung auch sehr viel in diesen Kontext gehen, ob das ein Hardware- oder Software-Gedanke ist, weil da gibt es auch die Möglichkeit, die Gestaltungs- und Kreativpotenzial, die in jeder einzelne Mensch steckt, viel breiter zu ziehen als zum Beispiel in geschlossene Systeme wie Photoshop. Also man kennt, es ist fast wie CD-ROM-Art wieder, da kennt man die Bilder, die sozusagen auf solche Plattformen gemacht sind oder solche Softwares.
Das ist aber doch geshoppt.
Das ist geshoppt, ja. Mhm. Aber da gibt es halt wie Arduino, da gibt es ja auch Processing zum Beispiel. Und wer weiß, wo das denn hingeht. Und das ist auch so das Schöne daran. Man weiß, dass es von Casey Reyes kommt, die selber auch Künstler ist. Und er hat den Bedürfnis, eine Software zu bauen, die halt seine Art von Kunst irgendwie so zum Leben bringen kann. Mhm. Und er gibt das sozusagen den Code an allen anderen, um damit zu benutzen. Und jetzt taucht das überall, in alle möglichen Manifestationen.
Und würdest du denn die Leute dann, als meine, wenn sie sich selber schon nicht als Künstler sehen, würdest du das so sehen? Würdest du sagen, machst du mir Banzi, also dass diese Leute, die jetzt diese Plattformen geschaffen haben, dass das Künstler im eigentlichen Sinne sind?
Ich würde niemand unterstellen, Künstler zu sein, wenn sie das nicht sind oder wollen. Da muss er selber das schon sagen. Man kann schon sagen, dass er vielleicht künstlerisch arbeitet manchmal oder so. Der ist halt einfach ein genialer Designer. Aber da muss er schon selber auf die Idee kommen.
Ich kenne diesen Konflikt. Wir hatten das bei unserem Blinkenlights-Projekt auch, ja, was wir niemals als, also das Wort Kunst fiel da nicht, ja, als das entstanden ist. Und später wurde das dann halt auch so an uns herangetragen. Das wäre ja wohl welche sein. Und ich werde nie vergessen, als dieser britische Reporter anrief, ich weiß gar nicht mehr, für wen er schrieb, und mir irgendwie erzählte, dass gerade in Britannien, wie heißt dieser Kunst, dieser Turner-Preis, gerade an jemanden gegangen ist, der so eine Installation gemacht hat mit einem Raum, wo die ganze Zeit ein Licht an- und ausgeht. So. Ja. So, ja, dann dachte ich mir so, okay, alles klar, wir haben so 144 Räume, wo das Licht an- und ausgeht. Aber das 144 Turner-Preise. Aber der nannte halt auch so irgendwie, ja, Künstler, und ich konnte damit gar nichts anfangen, weil ich mir dachte so, ja, wie Künstler, wir haben doch hier nur ein System eine Plattform bereitgestellt.
Aber eine starke Ästhetik. Können, ne? Ja, zum Beispiel auch eine sehr, sehr ästhetische Projekt. Und das ist da, wo es interessant ist, wenn der Kunstlabel sozusagen auf etwas erzwungen wird. Weil das muss ja ein Kunstwerk sein. Ne? Das ist, es ist anders als einfach hier das Ding ein- und auszuklicken. Weil das wirkt auf ästhetische Basis, auf Leute. Da gibt es eine Interaction mit den Leuten, die da so Bilder damit selber erzeugen können. Das ist,
du musst jetzt auch Bilder in den Köpfen der Hörer erzeugen.
Ja, Entschuldigung, das Wii-Gerät.
Ja, die Wii-Mode.
The Wii-Mode. Und Kunstwerke scheitern manchmal, weil der Künstler denkt, etwas Ästhetisches für das anderen so gefunden zu haben, die es gar nicht sind.
Ja.
Aber ist ja trotzdem ein Kunstwerk, wenn er so definiert wird.
Wo bestehen denn jetzt so die, ich meine, jetzt hast du ja eine beneidenswerte Position, wenn man so eine Phase an der Projektleiterschaft dann auch mal beendet, so, dann richtet sich wieder der Blick nach vorn. Wenn man das jetzt mal so allgemein für diese, ja, Szene, Branche, das trifft's alles nicht. Aber sagen wir mal, diesen Kontext Technik, Kunst, Gesellschaft, wenn man den mal sozusagen hinstellt, was steht an? Also hat das noch Relevanz? Hat das Wird es mehr Relevanz bekommen? Müsste es mehr Relevanz bekommen? Ist das sozusagen ein wichtiger Prozess zum, für den Fortschritt der, der Menschheit? Oder ist das nur so unter ferner Liefen? Was kannst du Leuten raten, die sich heute schon mit Technologie stark auseinandersetzen und vielleicht in der Lage sind, solche Plattformen zu schaffen für andere Künstler, selbst wenn sie sich selber nicht als solche verstehen? Was geht dir da durch den Kopf?
Ich glaube, das ist heute sogar wichtiger denn je, diese Auseinandersetzung. Weil gerade wo die Systeme, mit denen wir täglich zu tun haben, größer und unübersichtlicher werden, ist die Notwendigkeit, selber diese Sachen zu verstehen, gegebenenfalls anders zu sehen und anders zu manipulieren und zu benutzen, immer wichtiger. Also wir brauchen halt auch einfach andere Vokabuläre zu lernen, um zu verstehen, was hinter bestimmten Dingen stecken. Und da spielt Kunst auch eine wichtige Rolle, das ist nicht das einzige Rolle, aber der Kunst hat auch die Möglichkeit, ab und zu überraschen und zu schocken und dann damit auch die Sicht der Dinge anders darzustellen. Und ich glaube schon, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, um unsere ja vielleicht hart erkämpften Freiheiten im Internet zu bewahren. Das kann bestimmt schlagartig ändern. Und da spielen nicht nur, aber auch Künstler auch eine sehr wichtige Rolle da drin. Vielleicht, wenn man das absolut reduziert, aus das kleinste gemeinsame Nenner, dass dieses Raum muss ja auch bewahrt werden für einfach offene Kreation und Meinungsfreiheit. Und innerhalb der offenen Meinungsfreiheit muss sie auch die künstlerische Auseinandersetzung geben. Und wenn das Struktur restriktiv ist oder zensiert wird oder zur Selbstzensur gepusht wird, dann klappt dieses Raum zu und erlöscht auch die künstlerische und kreative Möglichkeit. Und das schlägt schon auf der Gesellschaft um. Ich meine, das ist die eine existiert nicht unbedingt ohne der andere. Mhm. Und ich sehe das wirklich, dass heute, also jetzt wirklich, ist ein sehr so eine Art so Tipping Point des Internets vielleicht oder des World Wide Webs vielleicht. Und deswegen auch, dass die Open Web Bestrebungen, Projekten, Ideen, die nicht nur von Mozilla, aber viele anderen gepusht wird, dass wir müssen die schon sehr, sehr stark nachgehen. Und dass unter anderem, also genau wie bei den Künstlern auch, dass zum Beispiel auch den Chaos Computer Club, und das tut sich auch, muss sich sozusagen öffnen zu der breiteren, also Leute müssen verstehen, warum tun die das und wie tun die das mehr, als es vielleicht bisher angenommen wurde. Es ist nicht nur da, um irgendwie ja, Militärs auszuspielen oder so, sondern da steht auch ganz, ganz wichtige Sachen, die für unsere offene Gesellschaft und zivilgesellschaftliche Strukturen wichtig sind, da drin.
Ja, Steven, ich glaube, damit können wir es auch bewenden lassen hier bei dem Gespräch. So ein kleines Experiment war. Ich finde es ein gelungenes Experiment. Einfach mal so ein bisschen auseinander zu dröseln, was so Kunst, Technologie, Gesellschaft so im Zusammenhang füreinander bedeuten kann. Vielen Dank.
Ich danke
Viel
dir.
Glück mit der nächsten Transmediale, die nächste Woche ansteht. Und womit geht es dann weiter für dich? Also steht das schon fest?
Na, unter anderem, unter vielen anderen Dingen ist dieses Jahr das 100. Jahrestag der Geburt von Marshall McLuhan. Hm. Und da gibt es eine Menge los. Wird auch hier in Berlin Ende Mai eine große Veranstaltung dazu geben. Und für mich persönlich, ich werde halt einfach diese, also was ich seit 20 Jahren mich sozusagen treibt, ist wirklich diese Auseinandersetzung um offene und freie Strukturen durch Kunst, Medien, Gesellschaft, Technologie zu pushen.
Also du bleibst dem Thema sozusagen verbunden.
Als Architekt immer.
Keine andere Chance. Gut, das war's. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, das war ein guter Einstieg hier in das Jahr 2011. Es bleibt wie immer buntes Programm. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und erhoffe wie immer eure Kommentare und Unterstützung. Und ich sage vielen Dank an Steven.
Ja, und ich danke mich auch und ich werde zurück zu unsere Team kehren.
Genau, und das werde ich jetzt auch tun. Und ich sage tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express.
Radio.